Willkommen zum Umsetzer-Podcast mit deinem Host Bastian Schmidt. Der Nummer 1 Podcast für Unternehmer, die sich nicht länger selbst aufhalten. Erfolg ist für dich kein Zufall, doch dein volles Potenzial noch ungenutzt. Die unsichtbare Bremse, deine Desktypen. Du spielst das Spiel, aber noch nicht auf deinem Level. Bastian Schmidt hat hunderte Unternehmer transformiert, Millionen Businesses mit aufgebaut und eine Methode entwickelt, die aus gestressten High-Performern unaufhaltsame Umsetzer macht. Hier gibt es keine Ausreden, keine halben Sachen, nur Umsetzung. Du willst dein Business auf der Überholspur und dein Leben in voller Zufriedenheit? Dann hör genau zu. Dein nächstes Level beginnt jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast, den ich schon seit einiger Zeit kenne. Markus Baulig. Ja. Für viele ein Begriff.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich heute auf eine spannende Folge mit dir. Wir werden einfach mal gemeinsam die letzten 6 Jahre, in denen wir uns kennen, so ein bisschen reflektieren. Mal schauen, wie hast du dich auch entwickelt? Weil mich interessiert hier immer die Person hinter dem Erfolg, hinter der Leistung und dass ihr eine Leistung erbracht habt, die für eine Menge Aufmerksamkeit, für eine Menge, wie sagt man, Gerede auch sorgt.
Ja.
Das ist ja unbestreitbar, dass ihr das gemacht habt. Wie ihr das gemacht habt, es gibt unzählige Interviews von euch, aber lass uns doch mal ein bisschen hinter die Fassaden blicken, wenn du möchtest.
Ja, dann lass mal hinter die Fassade blicken. Wenn du die richtigen Fragen stellst, dann schaffen wir das vielleicht.
Ja, gute Fragen stellen ist mein Job, das weißt du ja. Vielleicht fangen wir mal an, wo wir uns kennengelernt haben. 2018 müsste das gewesen sein. Wie lange warst du da schon aktiv bei Baulig Geschäftsführer? Weil du hast ja vorher auch was anderes gemacht, ne? Du warst ja vorher Student, hast dein Ding durchgezogen, so dein Studium.
Ja, genau. 2014 habe ich Abi gemacht, habe dann mein duales Studium auch begonnen im selben Jahr, im Sommer. Habe während des dualen Studiums und auch schon während des Abiturs ja quasi nebenbei online das eine oder andere gemacht. Unter anderem zum Beispiel T-Shirts designt und verkauft und dann über Ads sozusagen.
Ah, hast du diese T-Shirt-Formel gemacht?
Ich habe es sogar gemacht, bevor es diesen Kurs quasi gab.
Ah, okay, ja.
Ich glaube, zeitlich kam der später. Da ging es quasi darum, dass du Shirts designt hast und die wurden dann on-demand geprintet. Also wenn jemand das gekauft hat, wurde es überhaupt erst gedruckt. Und so konnte man quasi Facebook-Ads günstiger schalten, um einen Abschluss zu erzielen, um so ein T-Shirt zu drucken. Und da konnte man so relativ gut hochskalieren, weil dann beispielsweise man irgendwie ein T-Shirt designt hat für Altenpfleger. Ja, dann extra ein Design dafür gemacht und dann hast du es auf Altenpfleger geschaltet per Facebook-Ads und dann haben die das bestellt. Und das habe ich gemacht neben der Schule sozusagen. Dann habe ich irgendwann ein Coaching-Business mit einem Partner zusammen gemacht aus Köln. Der war quasi der Coach. Ich habe das Marketing drumherum gemacht, ihm geholfen bei YouTube, ihm geholfen, Ads zu schalten, ihm geholfen, die Kurse zu bauen. Und da haben wir dann auch immer 20 bis 30k im Monat gemacht, während ich halt auch noch als dualer Student quasi studiert habe, gearbeitet habe.
Entspannt, ne?
Und habe das so nebenbei dann betrieben. Und lustigerweise habe ich sogar gestern oder vorgestern noch den Screenshot gefunden von August 2016. Weil im August 2016 hat dieser Geschäftspartner quasi geschrieben, ey, ich weiß noch genau, da hat das Wort Agenda benutzt. Können wir mal einen Call machen, ich muss mit euch reden. Agenda, ich will nicht mehr weitermachen sozusagen.
Okay.
Und dann habe ich geschrieben so, was heißt, ich will nicht mehr weitermachen? Ja, ich fühle das Business nicht mehr. Also das war auch Zitat, ich fühle das nicht mehr.
Oh, oh.
Er fühlt also die 30.000 Euro im Monat nicht mehr. Und dann dachte ich so, alles klar, super. Ja. Jetzt in Retrospektive betrachtet, glaube ich einfach, dass der nicht damit klarkam, dass wir so einfach so viel Geld verdient haben.
Mhm. Warum glaubst du das?
Und dass eine Selbstsabotage ein Move von ihm damals gewesen ist, der dazu geführt hat, dass er dann das dann ganz beendet hat. Weil er quasi, ich habe das Gefühl, dass er diesen Struggle und dieses Harte, das muss schwer sein und hart sein, irgendwie so braucht für seine Identität. Und dadurch, dass ich die Werbung geschaltet habe und wir haben einfach Info-Product-Sales in Höhe von 200 bis 500 Euro gemacht.
Ja.
Jeden Tag irgendwie so wie so ein Auto-Webinar laufen haben und das hat einfach geklappt, das war richtig gut.
Okay.
Und das ging halt so einfach, glaube ich. Also wir haben 30k nur mit den Infoprodukten gemacht und dann hat er noch zusätzlich das Coaching, die Coaching-Sales.
Ah, okay.
Da hatte ich aber keinen Anteil dran sozusagen.
War das denn damals schon hochpreisig?
Ja, da hat er so 2000 Euro für genommen.
Echt, ja?
Ja.
Ja, damals war ja diese Infoproduktzeit, ne? So Russell Brunson, Dotcom Secrets und diese ganze,
ja,
die ganzen Anfänge.
Bis 2016 war sehr, sehr viel dieses, ja, du musst erst einen Tripwire haben,
ja, für genau.
20 Euro und dann ein Upsell dahinter und
automated
dann
Webinar. Nächste,
automatisierte Webinare und so ein Zeug.
Mhm. Soap Opera Sequence.
Ja, das ist heute halt schwierig umsetzbar, weil die Leadpreise natürlich auch höher sind als damals. Damals war alles viel günstiger, da war so Strategien noch anwendbar, aber die waren technisch viel zu schwierig, um die umzusetzen.
Mhm.
Das ist jetzt nicht wie heute, dass du da irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Zahlungsanbieter hast und dann sagst du, das ist mein erstes Produkt, das ist mein Upsell-Produkt. Das war ja früher voll komplex, diese Sachen überhaupt aufzubauen.
Vieles gab es ja damals auch hauptsächlich in Amerika, ne? Also die haben ja quasi diese, ich glaube, das war auch Strategie, wenn ich ehrlich bin. Also wenn du dir mal überlegst, wie schwierig das war und dann kommt ClickFunnels um die Ecke und sagt, ja, okay, hier hast du den Page-Builder und du kannst auch bei uns zahlen und so weiter. Das ging ja in Deutschland nicht. Du konntest ja nicht mit ClickFunnels zahlen und diese ganzen Integrationen, die hatten. Du musst ja dann Digistore nehmen oder... Ich glaube, damals gab es noch...
Ich weiß nicht, ob es Strategie war, weil warum sollten die da das Geld liegen lassen?
Nee, ich meine so im Sinne von, okay, wir zeigen dir jetzt komplizierte Strategien, wie zum Beispiel Automated
Webinar. Ach so, ja, klar, natürlich. Also wenn dann der Software ein Funnel-Builder ist, dann ist natürlich ein Funnel der nächste. Wie immer der Spruch, one funnel away from $1 million.
Ja, genau, genau.
Ja, das ist klar, dass du dann natürlich Double Down auf dieses Thema machst. Richtig. Naja, dann sind wir halt, genau, also im August kam dann diese Nachricht in WhatsApp.
Mhm.
Da war natürlich blöd für mich, weil mein Einkommen weggebrochen ist.
Echt? So von heute auf morgen?
Ja, natürlich. Wenn er keine Lust mehr hat, das weiter zu betreiben, so, was soll ich machen?
Dann
ist das halt weggebrochen. Und dann saß ich mit Andreas in unserem Coworking-Space, weil wir hatten so einen kleinen Coworking-Space gemietet. Ich hatte auch übrigens zu diesem Zeitpunkt immer beim Andreas mitgeholfen, bei Einser-Kandidat, also bei diesem Studenten-Coaching-Thema.
Mhm.
Und der hat natürlich auch bei mir immer drüber geschaut, bei diesem Coaching-Offer, was ich quasi aufgebaut hatte, parallel.
Mhm.
Aber daher kann ich auch alles. Also ich weiß auch, wie man Ads schaltet und so weiter, weil ich das ja früher selbst gemacht habe, obviously. Logischerweise zu diesen Zeitpunkten schon.
Mhm.
Und ja, dann haben wir uns angeguckt. Da habe ich gesagt, hey, wenn ich jetzt nochmal was mache, dann mache ich das nur mit dir, weil du bist ja mein Bruder und du kannst ja nicht abhauen.
Ja, verstehe. Ja,
und so sind wir dann da, so ist quasi andreasbaulig.de dann gestartet.
Mhm.
Und dann haben wir dort angefangen, so die ersten Kunden für Online-Marketing-Beratungen so zu holen. Und Abend ist so richtig dazugekommen dann im November 2016, obwohl der auch schon vorher jahrelang immer mit Andreas bei Einser-Kandidat viel Kontakt hatte und die sich gegenseitig Input geliefert hatten. Und der Abend war ja parallel in der Pharmaindustrie als Vertriebler, also als Sales Guy. Und ich habe dann den Abend auch erst 2016 tatsächlich kennengelernt. Der war für mich dann vorher immer nur so eine
ominöse
Figur, von der Andreas mal gesprochen hat. Ja, immer auch witzige Geschichten erzählt, weil der hat den dann halt schon häufiger mal gesehen, aber ich kannte den gar nicht vom Sehen oder so. Ich habe den dann erst dann kennengelernt. Und dann habe ich heute noch in meiner Instagram-Story gepostet, hat mich jemand gefragt, was war die beste Investition, die du je getätigt hast?
Hm.
Und das war diese Shisha, die ich 2016 im November mit Abend praktisch geraucht habe, weil der hat mich gefragt, hey, sollen wir eine Pfeife rauchen gehen? Ja. Und ich war so voll perplex, weil ich kannte das nur so von meinen deutschen Freunden, dass man jetzt nicht irgendwie jemanden, den man nicht kennt, sagt, ey, komm doch mit.
Ja, ja, ja.
Und es ist ja bei den Albanern völlig normal, dass sie sagen, ja, komm mit, selbst wenn die dich quasi, wenn die dich gerade erst kennengelernt haben. Und dann haben wir die Shisha geraucht. Und das war ich noch in der Shisha-Bar in der Baba-Lounge in Neuwied. Da war ich sehr verwundert, weil da saßen die ganzen Cousins von Arm und auch Freunde.
Ja.
Und ich war dieser eine Deutsche quasi unter den ganzen Albanern in der Shisha-Bar. Und dann wollte ich eine Pfeife bestellen. Dann sage ich, was sollen wir denn rauchen zum Abend? Dann guckt er mich so an. Wie, was sollen wir rauchen? Ne? Ich hole mir eine eigene Pfeife. Du musst ja auch eine eigene holen.
Ja.
Und ich so... Okay, ja, okay, gut, alles klar. Und dann kamen die da und dann hatten wir am Ende wie so 10 Shishas.
Und du so Nikotinschock, Scheiße.
Ich dachte so, was geht denn hier? Warum hat jeder eine eigene Shisha? Ich kannte das nur so, dass man sich zu dritt eine teilt.
Weißt
Ah, das war schon Film damals. Und dann habe ich mit Arben geredet und dann gab es ja diese ominöse Situation, wo so ein Typ reinkam, den wir nach und nach noch nie wieder gesehen haben, der da Arben so ein bisschen herausgefordert hat und gesagt hat, ey, verkauf mir mal dieses Handy. Das war ja wie, das war ja voll konstruiert gewirkt, als wenn das so
gestellt.
Als wäre es so gestellt. Oder wenn du das im Nachhinein betrachtest, das ist total seltsam. Es kommt einfach so ein Typ rein, der sagt, der ist irgendwie bei Swiss Life oder so, verkauft Versicherungen.
Mhm.
Wäre der geilste Vertrieb, der auch sich einfach, der kommt rein, sagt, ey, ich kenne hier keinen, kann ich mich zu euch dazusetzen? Abend sagt, ja klar. Der setzt sich hin.
Ja.
Dann sagt er, ich bin bei Swiss Life, ich bin Versicherungsdude und so und ich bin der beste Verkäufer. Und der Arme sagt, nee, ich bin besserer Verkäufer. Und ich sitze so dazwischen, ich irgendwie so, was geht denn hier ab? Und dann meinte er so, hier, verkauf mir mal dieses Handy.
Ja.
Und dann nimmt der Arme das Handy und dann redet er über das Handy und dann...
ruf mal jemanden an.
Und dann, sagt er, dann hält er es ihm so hin quasi wieder und er will so dann greifen und er zieht es weg. Ah, siehst du, ich hab's dir verkauft, sagt er dann. Und dann hat er dem Abend also das wirklich geil verkauft und ich habe das halt gesehen in meinen eigenen Augen. Wir hatten halt einen Vertriebler gesucht für uns, ja, ne? Weil die Dressen, ich konnte da nicht verkaufen. Und dann sehe ich das und dann war das wie bei Wolf of Wall Street, diese Szene, wo der Jonah Hill, der Schauspieler, so, weißt du, wo der sagt, zeig mir mal einen Check über 70.000 Dollar, ich fand, ja. Wo der dann draußen bei der Telefonzelle so steht.
Ja, ja, genau.
Ja, also dieses Telefonat, ey, ich kündige jetzt meinen Job so.
Ja.
Ich bin raus und habe ich den Andreas so angerufen, ich so voll hektisch so, Andreas, der Arme hat dir gerade so einen Typen sein Handy verkauft und so, das war krass und so, wir brauchen den unbedingt. Und Andreas so, willst du von mir, geh mich auf die Nerven, sagt er so.
Ja, ja.
Weil das irgendwie abends um 11.30 Uhr oder so, also. 11 Uhr war, als ich ihn angerufen habe.
Ja. Und dann, was daraus resultiert?
Dann haben wir halt, daraus quasi resultiert, dass der Abend dann gesagt hat, komm, lass das mal zusammen machen jetzt hier. Mhm. Also. Und dann bin ich halt immer mit Abend jeden Tag quasi unterwegs gewesen, jahrelang. Ne? Also das war die beste Investition, war diese Shisha. Ja. Und dieser Typ, der ist auch nie wieder aufgetaucht, also der da reinkam.
Wie verschollen.
Ja, also der hat danach vorher keiner mehr gesehen, danach keiner mehr gesehen, war sehr, sehr weird. Wie gesagt, das wirkt so voll konstruiert irgendwie.
Wenn du da jetzt an diese Zeit mal zurückdenkst, welche Fehler hast du so gemacht? Das würde mich mal interessieren. Also wo sagst du, boah, da ging es irgendwie nicht weiter, weil du, man sieht ja immer diesen Erfolg, man sieht immer, was alles läuft, aber was lief nicht zu dieser Zeit? Was fiel dir vielleicht auch schwer?
Mein größtes Problem, was ich hatte, war eigentlich in der Kommunikation mit Andreas, dass ich immer versucht habe, mich zu rechtfertigen.
Mhm.
Also ich habe dann immer was gemacht und wenn es dann nicht gut war, habe ich dann immer versucht zu erklären, ja, das lag da dran und hier dran. Also immer irgendwie so das Finden von Gründen, warum irgendwas nicht so lief, wie es laufen sollte.
Mhm.
Und dann hat der Abend irgendwann zu mir gesagt, ey, hör doch einfach mal auf, dich immer zu rechtfertigen. Also ich habe mich wirklich extrem viel immer gerechtfertigt,
mhm.
wenn irgendwas nicht lief, statt einfach zu sagen und es zu akzeptieren, ja, war scheiße. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Und immer, ja, ich habe eigentlich keinen Fehler gemacht, weil es ist das und das vorher passiert und deswegen ist es auch gar nicht meine Schuld.
Ja, ja, ja.
Ja? Und der Abend meinte so, hör doch mal auf damit, weil... Der Rest und ich haben dann noch immer uns gegenseitig da quasi gebieft deswegen, weil ich mich immer am Rechtfertigen war. Und dann hat der Abi so da ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich das irgendwann halt auch abgestellt. Und das war eigentlich auch sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Weil diese Rechtfertigung, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht auch irgendwo ein Teil von der Opfermentalität. Ne? Warum klappt das nicht? Ja, das liegt an den anderen Gründen, das liegt nicht an mir.
Mhm, genau, ja.
Sondern stattdessen, hey, übernimm die volle Verantwortung für das, was du tust irgendwo. Und dann kannst du daraus halt lernen.
Ja. Und dann hast du dir gedacht, ihr startet das jetzt gemeinsam, du übernimmst Verantwortung dafür, für deinen Part? War das
ja,
so
das war eigentlich ganz krass, weil eigentlich war es vorher so, dass ich, dass der Andreas quasi so der Boss war und ich habe einfach nur abgearbeitet, was er mir immer gesagt hatte, dann also zu Beginn jetzt sag ich mal 2016, 2015, 2014, also die Zeit auch davor und dadurch, dass der Abend dazu kam, der hat dann einfach gesagt, ja, wir lassen das zusammen machen, so. Andreas und Abend wären dann quasi Partner gewesen. Aber ich will, dass der Markus auch auf derselben Ebene so ist wie wir.
Mhm.
Also es ging quasi von Abend aus.
Mhm.
Und Andreas meinte, ja, kein Problem, okay.
Ja.
Und das hat mir dann aber auch, glaube ich, das Gefühl gegeben, dass ich dann natürlich auch mehr machen darf oder so. Ja, also mehr Verantwortung irgendwie habe.
Auch mehr Verantwortung bekommen hast, oder?
Ja, auch das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie anders gearbeitet hätte, als ich das heute jetzt mache, ne? Aber irgendwie, das war einfach vom Gefühl her eher so, okay, das ist auch mit meinem Ding so.
Mhm.
Und das war eigentlich, glaube ich, ganz geil. Ich weiß auch nicht, warum der Abend das gemacht hat. Das hat er einfach extra explizit mal gesagt gehabt und das war auch, denke ich, sehr wichtig.
Ja. Ja, ich meine, ihr seid ja untrennbar.
Ja.
Würde ich jetzt mal so behaupten von außen.
Würde ich auch sagen. Ja, ja, vor allen Dingen, also wir haben ja dann wirklich jahrelang jetzt zusammen alles hier gemacht und da hast du dann so ein Vertrauen dann aufgebaut.
Mhm. Ist ja wie eine Bruderschaft, oder?
Ja, genau, also ist für mich wie ein Bruder.
Ja, ja, das ist schön, dass das auch Beständigkeit hat.
Ja.
In Zeiten, wo manches nicht so Beständigkeit hat. Ne?
Ja. Ja, und dann nochmal zu 2016, 2017.
Ja.
War dann sehr, sehr viel geprägt von Calls machen, Sales machen, Vertrieb lernen, Vertrieb optimieren. Sales-Skripte haben wir ja dann entwickelt, dass er das Closer-Prinzip so richtig entwickelt, verfeinert, was ja heute auch alle unsere Kunden benutzen. Und das finde ich immer geil, ja, alle benutzen das Setter-Closer-Prinzip, sogar hier die Leute, die irgendwie jetzt einen auf den Mitbewerber machen, oder muss man eigentlich mehr Mitbewunderer nennen, weil die ja nur immer hinterherhängen und uns bewundern können bei dem, was wir tun. Jeden einzelnen Tag, wo die in ihrem Sales-Call sitzen und unsere Ausgangsbasis verwenden, um ihre Sales zu machen, zollen die eigentlich ein Tribut an uns? Das checken die gar nicht. Auch jede Person, die mal Kunde hier gewesen ist und diese Sales-Skript verwendet, die zum Beispiel heute jetzt nicht mehr Kunde ist, gibt es ja auch, logischerweise, wenn man es ja viele Jahre schon. Mhm. Die Investition, die man getätigt hat, das hat sich ja so ausgezahlt, weil du jeden Tag damit Geld verdienst, verstehst du?
Ja, ja, klar.
Und das muss man sich einmal bewusst machen, was man einfach eigentlich gelernt hat, weil diesen Skill, diese Fähigkeit des Verkaufens, wie wir das hier beibringen und wie die Leute das anwenden, wie viel unnormal Geld sie damit verdienen können oder auch verdient haben schon.
Ja.
Das ist schon krass. Selbst die Leute, die uns haten, die Leute, die uns hassen, verwenden unsere Skripte immer noch und verdienen damit ihr Geld.
Ja, okay, aber wie kommen die da dran? Das ist ja die Frage, oder?
Ja.
Das ist mies.
Ja, es hat Marktbestrebungen, ne? Da hat sich halt viel rumgesprochen.
Hey, ja, ich meine,
zeig mal, was hast denn du da? Wie macht ihr das denn? Und dann.
Naja.
Und da gibt, ja, so ist das.
Aber im Endeffekt, ihr habt den Markt schon geformt. Ihr habt den Markt geformt, ja, seit da.
Jetzt würde ich sagen, er hat ihn kreiert.
Er hat ihn kreiert. Ja, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, oder? Also kreieren oder formen ist ja mal dahingestellt. Fakt ist, ihr seid eigentlich die Ersten, ihr hattet in meinen Augen so First Mover Advantage auch so, weil es gab ja damals keinen, der jetzt wirklich da rausgegangen ist und hat
gesagt. Oh, da liegst du aber ganz schön falsch.
Ja, warum?
Es gab früher 2016 unzählige unterschiedliche Anbieter, die waren nur einfach alle schwach.
Die waren whack.
Ja, die waren whack, die waren schwach, die waren nicht integer, denen ging es nur darum, Kohle zu machen, denen waren ihre Kunden egal.
Er meint jetzt diese Speaker. Ohne da jetzt Namen zu nennen, die man so kennt, die schon länger am Markt sind.
Nee, nicht mal. Ich rede auch explizit von Leuten, die es gar nicht mehr gibt jetzt. Die existieren nicht mehr. Die haben einfach eingestellt, sind ins Event gegangen, existieren nicht mehr. Die arbeiten jetzt wahrscheinlich irgendwo als Angestellte.
Die Leute, die so Infoprodukte zum Beispiel, gepusht haben.
Ja. Ja. Ja, auch Leute, die größere Namen hatten, die waren ja nie groß. Ja, also die haben ja, sag ich mal, die größten Anbieter haben ja vielleicht mal 100.000 im Monat gemacht oder 200.000 maximal. Die haben aber so getan, als würden sie heftige Millionenumsätze machen. Das war ja früher geprägt von Lügnern, die Zahlen verwuscht haben.
Ja.
Wobei jetzt hier kam jetzt wieder eine Bilanz raus von einem Marktteilnehmer, der quasi, also bei North Data von 2022, also der hat jetzt wirklich sogar Strafen zahlen müssen, weil er das zu spät veröffentlicht hat. Und der Gewinn irgendwie von einem Jahr, von einem Mio runter auf 400.000 und die 400.000 auch nur wegen irgendwelchen komischen Aktivierungen von eigenen Coaching-Videos in der Bilanz. Also er hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich gar keinen Gewinn gemacht. Naja, whatever. Auf jeden Fall, früher war es so, da gab es diese ganzen Leute, die so Infoprodukte angeboten haben. Da gab es hier Leute, die diesen ganzen, hier, du musst Tripwire und dieses schwachsinnige Gelaber hatten oder auch einfach Leute, die auch teuer verkauft haben, einfach nur Müll verkauft haben, der nicht anwendbar war, der nicht funktioniert hat. Und die sind halt alle weg. Sind einfach alle Toast. Weil die nicht mehr nicht mehr mit diesem Wettbewerb dann klar kamen irgendwann. Durch die Qualität, die sich dann irgendwann durchgesetzt hat. Auch weil wir da einen großen Wert immer drauf gelegt haben. Ne? Und das haben natürlich unsere Kunden dann gesehen bei uns und die wollten das dann genauso machen. Und so hat sich das dann über die Jahre halt entwickelt, dass natürlich auch die Angebote selbst viel besser geworden sind. Also die Qualität in Deutschland, würde ich sagen, ist viel besser als zum Beispiel in Amerika von einem durchschnittlichen Coaching-Anbieter.
Kann ich mir vorstellen und nicht beurteilen. Aber der Punkt ist ja, worauf ich hinaus will, ist, ihr habt den Markt dahingehend geformt, dass es manche Sachen noch gar nicht gab, so wie ihr sie jetzt macht und auch in den Markt gedrückt habt, so wie die Leute das von euch übernommen haben und auch gesehen haben, hey, das funktioniert, das will ich auch machen. Ich meine, bei mir war das ja auch so, irgendwann, ich sehe die ganze Zeit diese Igelfrisur von Andi da die ganze Zeit auf Facebook, ja, irgendwas mit Webinar und Kundengewinn und ich denke mir so, was, ey, ich bin hier Performance Coach und schaffe es so gerade, meine fünfstelligen Umsätze zu machen. Und ich struggle aber voll. Ich dachte immer so, das wäre das Ende der Fahnenstange damals. Und dann sehe ich, hey, die machen viel mehr Geld. Und das war ja in Relation damals zu heute auch noch ein Riesenunterschied. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas muss da dran sein. Dann gehe ich, buche mir, glaube ich, irgendwann mal einen Call. Und dann habe ich mir diesen Call gebucht, weiß ich noch, da sitze ich auch mit einem anderen Mitarbeiter, der jetzt nicht mehr hier ist, im Call. Und der so, ja, hier, es kostet 2.000 Euro. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall. 2.000 Euro, das kann ich niemals machen. Ich hatte richtig so Eierflattern, weißt du? Ich dachte mir so, das kann ich nicht machen.
Ja.
Weil ich noch in der Dachschräge war, weißt du?
Ich war noch in der Dachschräge.
Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, so mäßig. Und ich,
wo befindest du dich? Ich bin noch in der Dachschräge, auf Dachschräge-Level.
Dachschräge-Level, ja. So war es damals, ja. Das gehört auch zu meiner Story. Und dann aber immer mehr, man kommt ja so da rein und man beschäftigt sich so damit. Und irgendwann merkst du, okay, da muss mehr dahinter stecken. Und dann machst du ja auch dieses Commitment und sagst so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir es auch ausprobiert und dann hat es auch super funktioniert direkt von Anfang an. Und da kam so erstmal bei mir der Mindset-Switch von, ey, 10.000 Euro ist gar nicht so viel Geld. Ich muss viel, viel mehr machen. Und erinnere ich mich an dich damals, wo du, ich weiß nicht mehr, wo das war, hast du gesagt, setz dir einfach Ziele viel, viel größer, weil dann hast du auch weniger Konkurrenz, die mitgeht, die kompetitiv dann auch hinter ist und wirklich outperformt die Leute. Weil das ist ja letztendlich das, was ihr auch gemacht habt, oder? Es gibt auf dem Level, wo ihr seid, gibt es keinen, oder?
Nee,
ist ruhig da oben, oder?
Ich habe keinen gesehen da oben.
Ich habe keinen gesehen. Habe ich mal umgeguckt, aber ich habe noch keinen gesehen.
Die Luft ist auch dünn hier oben.
Also über die mentalen Sachen und so weiter, da bin ich mal gespannt. Da reden wir gleich noch drüber. Ja. Fakt ist, diese Mindsets, die damit dazugehören, zum Beispiel das, was ich gerade genannt habe, oder auch, wo du eben gesagt hast, Verantwortung übernehmen, würdest du sagen, die hattest du damals schon? Also sind die im Prozess entstanden durch die Learnings, die du gemacht hast? Oder gab es schon damals, wenn du jetzt zurückschaust und mal den Markus von 2016, 2018 dir anschaust, gab es da eine Sache, wo du sagst, ey, das hat ihn schon immer unterschieden von den anderen? Oder das war eine Sache, die habe ich schon immer mitgebracht, die habe ich schon immer an den Tisch gebracht?
Auf jeden Fall, dass ich mir wusste, wenn ich mich in eine Sache reinarbeite, dass ich da drin gut werden kann. Jetzt nicht außergewöhnlich krass gut oder so, aber dass ich etwas gut hinkriege, wenn ich mich damit beschäftige. Das habe ich ja schon gesehen, sage ich mal, zur Schulzeit. Ne? Ich weiß nicht, der beste Schüler, aber ich war auch nicht schlecht. Ich konnte auch jedes Fach dann eigentlich irgendwo so abschließen, dass es in Ordnung war. Ein bisschen so ein Allrounder wie bei Super Mario quasi. Mario Kart, ne? Da ist ja Mario, der kann ja alles.
Ja.
So, und ich konnte zum Beispiel, konnte ich mir mehr Ads beibringen, dann konnte ich Design lernen, dann habe ich auch verstanden, wie so diese Buchhaltungsgeschichten und Themen laufen. Dann habe ich gewusst, okay, wenn ich mich jetzt mit Sales beschäftige und der Abend es mir beibringt, der Abend ist quasi der nochmal ein Level krasser ist einfach bei dem Thema. Aber ich kann auch gut werden unter seiner Anweisung und dann reicht das auch irgendwo aus, weil du musst ja auch gar nicht der Beste in allem sein. Das ist ja nicht mal notwendig. Das reicht ja, wenn du einfach schon besser als der Durchschnitt irgendwo bist. So. Und dann habe ich mir das angeeignet, diesen Skill, und habe aber festgestellt, dass ich den sogar sehr gut kann, also dass ich auch im Sales echt durch diese Wiederholung extrem gut geworden bin, und allgemein habe ich das Gefühl, dass ich dann einfach dann diese Fähigkeit gelernt habe. Ich glaube, das ist gar nicht ganz wichtig zu verstehen, dass man lernt, okay, ich kann einen Skill erlernen in einem gewissen Zeitraum, wenn ich mich damit beschäftige und mich so der Sache widme.
Ja.
So. Und wenn du das einmal machst, angenommen, du lernst einen Skill und dann merkst, okay, das hat geklappt, und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal, dann hast du ja so eine Art Combo-Move. Ja, du hast es ganz oft hintereinander dir bewiesen, dass du was kannst. Also du hast Referenzerfahrung, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Du hast Referenzerfahrung gesammelt, du kriegst das hin. Also kann ich jetzt mit gutem Bewusstsein sagen, wenn ich mir jetzt ein neues Thema aussuchen würde, beispielsweise, selbst wenn ich sagen würde, ich will das Töpfern lernen, bin ich mir sicher, dass ich auch in Töpfern extrem krass werden kann. Ich bin der Meinung, ich könnte ein richtig krass Piano spielen oder so, wenn ich mir sage, ich will das jetzt machen, weil da würde ich wirklich Stunden am Tag das üben, ich würde mich darüber hinaus damit beschäftigen, ich würde Bücher mit dazu vielleicht reinziehen und könnte diese Fähigkeit mir aneignen. Dann ist nur die Frage, okay, welche Fähigkeiten eigne ich mir denn an? Was macht denn Sinn für mich jetzt gerade? Ja? Ja. Zum Beispiel. Womit sollte ich mich dann beschäftigen und womit eben nicht? So, und sobald du halt im Unternehmerischen bist, ist halt hinter allem, was du machst, immer so ein Price-Tag, also so ein Preisschild. Und dann musst du halt kalkulieren, macht das Sinn, dass ich mich damit zu beschäftigen, oder macht es keinen Sinn? Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich Bock hätte, einen Flugschein machen und fliegen. So, und dann.
Ist jetzt so riskant?
Nee, ist gar nicht so riskant. Also ist gar nicht riskant eigentlich, wenn man das ordentlich macht. Die meisten Abstürze, also bei den kleinen Maschinen passieren, weil Leute nicht genug Stunden machen immer, sondern immer zu lange Pausen.
Nicht ausgereift ist.
Die Wiederholung einfach nicht genug da ist. Es ist einfach es sind zu lange Pausen zwischen den Flügen sozusagen. Das sind eigentlich die Leute, die jeden Tag oder jede Woche irgendwie fliegen, passiert eigentlich nichts. So, und vor allem nicht, wenn du dann irgendwie zwei Piloten an Bord hast. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das überlege, ja klar, kostet ein Flugschein irgendwie 13.000 oder so zu machen, das kann ich mir locker leisten. Aber die Stunden aufzubringen, das jetzt zu lernen, die Theorie, die Praxisstunden, das ist halt schon ein großer, sehr, sehr großer zeitlicher Invest, wo man sich dann fragen muss, okay, lohnt sich das? Wenn in derselben Zeit kann ich Millionen machen, wenn ich andere Sachen nachgehe und kann einfach auch einen Jet chartern. Dann dafür bezahlen, und so im Endeffekt muss man halt einfach kalkulieren. Das heißt, sobald du einfach anfängst, in diesen unternehmerischen Ding reinzugehen, musst du echt überall hast du so ein Preisschild dran. Aber das ist auch wahrscheinlich, weil wir halt so eine große Company haben, viel bewusster, weil jemand, der jetzt 20.000 im Monat macht, der denkt ja gar nicht so krass darüber nach, wie ich jetzt zum Beispiel.
Also was ich raushöre, ist vor allem, einmal dieses Einarbeiten, also Fleiß auf der einen Seite, was dich wahrscheinlich unterscheidet, oder damals, wenn du das jetzt so reflektierst, Fleiß, Durchhaltevermögen, etwas, den Skill wirklich richtig aufzubauen, bis du ihn beherrschst oder für dich selbst sagst, okay, ich bin besser als der Durchschnitt. Mhm. Nicht mit unbedingt mit dem Anspruch, der Beste zu sein, aber einfach besser
als der Durchschnitt. Aber der Beste zu sein lohnt sich ja auch nicht.
Es ist einfach so diese extra Meile, die nicht unbedingt bei jedem Skill sinnvoll ist.
Genau.
Der dritte Punkt ist ja, dass du schaust oder dass du einen extremen Fokus aufs Unternehmen hast. Das höre ich jetzt zumindest raus, weil du sagst, okay, ja, alles hat einen Price-Tag und so weiter. Du vergleichst das dann mit, hey, einmal selbst fliegen versus ich kann mir ja auch ein Privatjet chartern. Aber wie siehst du da die Balance? Also, weil selbst fliegen hat ja ein ganz anderes Feeling. Es ist ja eher ein Hobby, eine Leidenschaft.
Ja,
aber
das
ist mir egal,
das juckt mich ja nicht. Das ist ja genau der Punkt. Dann habe ich genau, das ist ja die Abwägung. Ist, mache ich das dann bezahle ich dann quasi das Preisschild, weil mir das auch Spaß macht. Und dann habe ich halt einfach nur gedacht, nee, so sehr juckt mich das halt einfach nicht. Und dann gibt es halt andere, die sagen, boah, das ist mein absoluter Traum, ich wollte das schon immer.
Ja, ja.
Und die machen dann halt den Flugschein, dann ist es auch okay.
Ja.
Weil jeder hat ja seine eigenen Hobbys, denen er so nachgeht. Aber auch diese Denkweise, okay, was kostet mich das jetzt, das zu tun? Die kommt halt auch, sag ich mal, wenn du mehr, also höhere Umsätze machst, obviously, weil du auch mehr Verantwortung trägst und einfach nachdenken musst. Es ist ja unverantwortlich auch gegenüber beispielsweise deinen Mitarbeitern oder auch deinen Kunden oder so, gewisse Sachen einfach zu machen, wenn die von dir abhängig sind irgendwo. Und dann einfach seine Zeit zu verschwenden in irgendeinem Nonsens ist dann eben auch sowas. Und das ist halt nicht für jeden, deswegen ist auch Unternehmertum nicht für jeden, deswegen ist auch die, wie wir eben scherzhaft gesagt haben, die Luft dünn an der Spitze sozusagen. Hm. Wobei wir noch lange nicht an der Spitze angekommen sind, ich weiß. Ja, bevor jetzt hier wieder Leute abkotzen und so, ich bin noch im Basecamp. Ich bin noch nicht auf Mount Everest wie Carles. Ja, ich bin auf der Zugspitze.
Okay. Also, okay, das heißt, der Fokus liegt bei dir ganz klar auf dem Unternehmertum. Ich meine, das wäre auch, glaube ich, anders gar nicht möglich, oder?
Also ja, ich habe mich dann halt entschieden sozusagen, dass ich mir das Unternehmertum einfach Spaß macht. Ich wollte ja ursprünglich mal Schauspieler werden. Und wenn ich das gemacht hätte, wäre ich mit Sicherheit jetzt auch dort, hätte ich wahrscheinlich auch schon viel erreicht, wenn ich jetzt dieselbe Zeit da rein investiert hätte. Aber ich habe mich halt fürs Unternehmertum entschieden.
Du sagst gerade einen wichtigen Punkt, ja, Unternehmertum, dass dir das auch Spaß macht. Das heißt, du sagst, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du sagst, hey, ich brauche nicht sowas wie so eine Leidenschaft oder so einen Flugschein oder vielleicht hast du sowas auch, was anderes, sondern das Unternehmertum an und für sich, ich bin da so obsessed, so besessen danach, dass mir das richtig Spaß macht, dass ich da einfach alles gebe und mir da auch die Freude rausziehe. Stimmt das?
Ja, genau.
Das ist interessant.
Aber das hat sich halt auch logischerweise entwickelt, weil wenn du positive Referenzerfahrungen die ganze Zeit sammelst, dann entwickelt sich auch der Spaß. Also wenn du irgendwas machst, wo du voll schlecht drin bist und nur scheiß Ergebnisse hast, dass dir das keinen Spaß macht, ist ja völlig klar.
Korrekt.
Auch beim Sales, ja. Sales hat erst richtig Spaß gemacht, als du dann gemerkt hast, boah, ich weiß genau, wie das geht und ich kann das jetzt muss ich das sagen und dir dieses sagen, um diese Reaktion hervorzurufen beispielsweise. Und je besser du darin wirst, desto geiler ist das natürlich auch.
Und was waren auf dem Weg positive Referenzerfahrungen? Du hast jetzt gerade Sales zum Beispiel genannt, was denn noch so? Nimm uns mal mit so auf diese Reise 2018, das Ding, ich weiß nicht, wie groß ihr da wart zu dem Zeitpunkt, aber das ist wahrscheinlich eine Größe, wo viele
1,81 noch... 1,81 war ich da auch schon. Ja, wie groß 2,18? Ich weiß auch nicht mehr die Umsätze von früher exakt.
Aber ich denke, das ist eine Größe, mit denen viele noch relaten können. So. Für viele ist ja, viele checken
mal,
ja auch gar nicht.
Warte mal, 2017 haben wir auf jeden Fall schon 100k plus im Monat gemacht, vielleicht 200, aber irgendwo zwischen 300.000. Ah, warte mal gerade, ich glaube halbe Mio haben wir das erste Mal geclosed. Habe ich geclosed sogar im 2018. August oder so.
Geil.
Ja.
Also roundabout.
Das müsste da so gewesen sein. Also das ist so das.
2-3 Mio?
Nee, also in Summe im Jahr hinterher, glaube ich, schon mehr. Irgendwie 4 oder sowas. Ich kann es aber nicht mehr sagen. Ja,
okay, aber das ist auf jeden Fall eine Größe, die sich viele noch vorstellen können.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Umsatz war oder geclosed, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
Es ist ja.
Ich will jetzt mich nicht festlegen. Das sind halt zu lang, ist jetzt zu lange her. Das ist jetzt schon wieder, wie lange, viele Jahre ist das her? 7 Jahre her. Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Das ist so krass, ne? Wie die Zeit vergeht. Ja, long story short, nimm uns mal mit, was waren positive Referenzerfahrungen, die dir dann gezeigt haben, dass es dir richtig Bock macht?
Ja, positive Referenzerfahrungen sind die jeder andere auch hat. Ne? Du schaltest eine Ad, die Ad klappt und bringt Leads, freust du dich, du hast ein Verkaufsgespräch und gewinnst einen Kunden. Du arbeitest mit dem Kunden, der Kunde erzählt dir, was er erreicht hat. Ja, zum Beispiel, wo du da bei mir in der Wohnung warst. Mit Max zum Beispiel.
Boah, das ist ja ewig lang her, ja.
Dann erzählst du dann da, wie es jetzt läuft, dass ihr jetzt irgendwie 20k gemacht habt oder so in einem Monat. Und vorher habt ihr übel gestruggelt.
40 haben wir da gemacht, genau. Haben wir noch den Handschlag abgeholt, den
Silbern. Ja, genau, Silbern Handschlag abgeholt. Ist auch ein gewisser Lifestyle damit verbunden, der auch Spaß macht. Ne? Man reist ja dann auch irgendwann viel auf Events und so, lernt Leute kennen. Mhm. Hat einfach eine coole Zeit auch, ne? Mit den Menschen, lacht dann viel, hat Spaß.
Ja.
War mir halt immer auch wichtig, ne? Dass ich jetzt immer irgendwie auch Spaß dabei habe. Und diese Referenzerfahrungen, die sind halt positiv. Eines ist mir besonders hängen geblieben, zum Beispiel war dann, als ich 2018 in Kiew war bei Max, der hatte damals so ein Coaching-Programm und das hat er quasi von null an mit uns aufgebaut. Mhm. Und da war dann wie so eine Party in seiner Penthouse-Wohnung, der hatte halt eine geile Penthouse-Wohnung irgendwann. Und da waren dann die Vertriebler von ihm und ich war auch halt da, weil ich eingeladen wurde. Mhm. Und die Party wurde quasi gemacht, weil ich gekommen bin. Gesucht habe, sozusagen. Und cool. Dann war ich halt so da auch auf die Großstadt am Gucken, ne? Von der Wohnung aus und dann habe ich halt gecheckt, ey, eigentlich ist das krass. Diese ganze Party findet ja nur statt, weil ich mich dafür entschieden habe, gesetzt, als ich zum Abend zu sagen, ey, bitte bring mir mal Sales bei. Mhm. Weißt du, die Kettenreaktion sozusagen, also der Butterfly-Effekt von ich sage, ich will das jetzt lernen, zu, ich bin jetzt hier in einem anderen Land, in einer krassen Penthouse-Wohnung, hier arbeiten irgendwie 5 Leute. Max ist super happy, weil es geil läuft bei ihm, die Leute haben einen geilen Arbeitsplatz, das Leben ist nice.
Ja.
Und da dachte ich mir so, das ist nur, weil ich gesagt habe, ich mach das jetzt. Mhm. Weil das wäre ja nicht passiert sonst, an dem Tag wäre wahrscheinlich keine Party gewesen andernfalls, zumindest keine dieser Penthouse-Wohnung und auch keine für mich und für die anderen da.
Ja.
Ja, weil die auch wieder dann so ein Umsatzziel erreicht hatten und so. Und das war halt dann schon ein geiles Feeling so, ne? Und das ist mir hängen geblieben. Oder auch, wenn, weiß ich auch noch, 2019 bei der Great Bowling Party kam der Arthur zu mir, kennst du ja auch.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und der sagte dann so, ey, boah, ich wollte mal Danke sagen, Bro und so. Und so ja, für was denn dann so? Ja, ich habe jetzt meiner Mutter ein Auto gekauft.
Geil.
So, und jetzt fährt jetzt auch einfach AMG wegen euch und euren Sachen, die mir beigebracht hat. So. Und dann dachte ich so, ja.
Geil.
Krass. Dann fand ich auch wieder cool, ne? Und jetzt, ja, was soll ich sagen, ne? Du hast halt so viel Positives irgendwo verursacht.
Wird ja auch immer mehr.
Wir haben ja eine coole Tätigkeit. Ja, ist ja jetzt nicht so, als wenn wir, keine Ahnung, irgendwie jetzt nur
Produzierendes Gewerbe machen,
wo das am Ende irgendwie was verkauft wird oder handelt oder so, sondern ich meine, das macht auch Leute glücklich dann, logischerweise, was daraus resultiert. Aber wir haben ja nochmal so eine transformative Dienstleistung.
Richtig.
Wo man dann natürlich so krasse Geschichten irgendwie auch hört und das ist natürlich dann echt geil.
Ja.
Ich denke, diese Referenzerfahrungen sind da wichtig.
Ich denke, das werden ja auch immer mehr, ne, mit der Zeit. Also weil der Impact
weniger wenn's nicht.
Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch die Negativität mehr, ne? Also viele Sachen, Herausforderungen, die auf einen zukommen. Okay, du schüttelst gerade den Kopf so halb. Aber der Punkt ist ja, wie sehr lässt du das an dich ran? Also du musst ja auch irgendwo nicht einen Bulletproof Coffee trinken, aber Bulletproof Mindset haben, wo du sagst, hey, gewisse Sachen lasse ich gar nicht an mich ran. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch Momente hattest, wo du dir vielleicht denkst, Alter, Was ist das jetzt für eine Scheiße? Dass du dir irgendwie, hast du da vielleicht einen Moment?
Habe ich gar nicht so oft gehabt, tatsächlich.
Aber einer fällt dir bestimmt ein. Auch wenn du es nicht oft gehabt hast, aber vielleicht hast du so einen Moment, wo das erste Mal passiert ist. Genauso wie wenn ein schlimmes Ereignis in deinem Leben passiert, wenn der erste Familienmitglied stirbt, wenn das erste Mal richtig scheiße im Business läuft. Jeder hat diesen einen Moment. Wo man irgend so eine emotionale Reaktion hat, wo man sich denkt, boah, kacke, Alter. Wie gehe ich jetzt damit um? Kannst du daran erinnern?
Ja, es gab mal einmal eine Situation, da gab es übertrieben negatives Feedback. War schon wieder 6 Jahre her. Mhm. Und da hat man dann auch gedacht, Alter, warum machen wir das überhaupt? Ja. Das weiß ich jetzt noch, aber im Endeffekt.
Aber es ist ja auch eine Referenzerfahrung aus
dem Jahr. Ja, gesagt. Ja. Aber im Endeffekt, was ich gerade worauf ich hinaus wollte, ist, es passieren ja Sachen. Beispielsweise irgendwie Leute, mit denen du lange zusammenarbeitest, hintergehen dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sag ich jetzt mal, irgendeine, ich will jetzt nämlich nicht so spezifisch werden.
Ja.
Ja, oder scammen dich dann irgendwie ab. Wo du dann entsetzt darüber bist, dass du das halt nicht gedacht hättest, dass sowas passiert und vor allem auch den Leuten nicht zugetraut hättest. Und das ist natürlich dann auch cringe und ekelhaft so erstmal. Aber wenn das dann mal passiert, dann weißt du, es kann passieren. Und wenn es dann nochmal irgendwie passiert, dann ist das zweite Mal
nicht so schlimm.
Nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, sage ich mal. Ne? Mhm. Und wenn man das jetzt schon, wir sind jetzt wie gesagt im 9. Jahr und wir kriegen ja nicht nur mit, was bei uns selbst irgendwie vorkommt, sondern auch bei Kunden. Richtig. Und sag ich mal so, die schlimmeren Geschichten, die sind nicht mal bei uns passiert, sondern die sind wirklich bei unseren Kunden dann irgendwo mal aufgetreten, wo du dann da helfen musstest, die Situation zu klären. Das heißt, ich habe auch immer eine lösungsorientierte Denkweise. Ja? Also das Problem tritt auf, okay, was ist jetzt die Lösung? Weil ja, das ist meine Tätigkeit allgemein hergibt. Ne? Und wenn dann so Sachen dann passieren, du bist halt irgendwann emotional dann auch ein bisschen
resilient.
Resilient, kühler, abgestumpfter, keine Ahnung, wie man es nennen mag. Das gehört eben dazu im Business. Aber das ist auch wieder der Punkt, ja, das will dann wieder nicht jeder. Und dann sagen die Leute, ja, aber ist es das alles wert und so weiter und so fort? Und dann musst du halt sagen, ja, keine Ahnung, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob der das wert ist. Ne? Und deswegen, wenn dann irgendwie bei einem Kunden was passiert, was sehr, sehr Negatives, nehmen wir einfach mal an, irgendwie, keine Ahnung, ein Dienstleister fängt auf einmal an, das Angebot von dem Kunden zu kopieren, dann ist er erstmal völlig entsetzt und sagen wir mal, ja, willkommen in Staffel 2.
Das hast du letztens auch noch zu mir gesagt, ja, als wir in der Sauna saßen.
Wir sagen, machen mal so Scherze, das ist wie in so einer Serie, weißt du, da passiert was Krasses, da passiert was Krasses in Staffel 1 und in Staffel 2 passiert auch immer was Krasses, so einen krassen Plot-Twist und so. Nur wenn du halt schon irgendwie Staffel 9 oder 10 bist, dann juckt dich das halt nicht mehr, wenn die Drachen dann irgendwie an dir vorbeifliegen, weil die hast du schon in Staffel 4 gesehen.
Ja, ja.
Weißt du? Das ist so ein bisschen gut. der Joke, den wir dann immer da machen. Ja, der ist jetzt Staffel 3 oder so.
Ja.
Wenn ein bisschen was Krasseres passiert, so, okay.
Ja, dieses Kopieren ist ja auch eine Sache, ne?
Ja.
Aber,
du musst ja überlegen, das ist jetzt, wenn du es einfach vergleichst mit einem anderen, jeder Unternehmer, der irgendwie, sag ich mal, irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Millionen oder so macht oder Milliardäre, was die schon für kranke Geschichten durchgeboxt haben müssen oder erlebt haben müssen. Das ist ja völlig irre so. Und dann musst du halt einfach sagen, okay, das gehört halt einfach zum Unternehmertum dazu. Das ist halt nicht für jeden. Es ist wirklich nicht für jeden.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und das muss man einfach checken. Deswegen, ich bin ja überhaupt keiner, der sagt, kündige deinen Job und mach dich selbstständig. Das ist, da haben wir noch nie irgendwie diesen...
Ist wirklich nicht für jeden.
Also wir kommunizieren das ja gar nicht in der Form irgendwie, sondern hey, wenn du das, du kannst es ausprobieren, du kannst es nebenberuflich anfangen, probier es aus, wenn es für dich funktioniert, dann macht es Sinn, kannst du gerne da reingehen und so. Aber das ist einfach faktisch gesehen nicht für jeden, weil nicht jeder sollte selbstständig sein, weil nicht jeder überhaupt dazu fähig ist, diesen Nervenkitzel auch auszuhalten dauerhaft. Vor allem auch dauerhaft. Ja, es geht jetzt nicht mal darum, ja, 1-2 Jahre erfolgreich sein als Selbstständiger, das kriegt man ja mal hin, aber macht das mal dann
dauerhaft, ja. Ja, da gehört viel dazu, einfach auch zu einer Persönlichkeit zu werden, die dem Ganzen standhält. Ne? Ja. Und die meisten machen das halt beiläufig. Du hast gerade eben noch gesagt, ja, alles hat irgendwie so ein Price-Tag. Ne? Also es gibt ja von Jordan Peterson den Spruch, wo er gesagt hat, hey, du kannst dich nicht, also auf Deutsch übersetzt, du kannst dich nicht dazu entscheiden, nicht ein Gift zu wählen. Du musst dich immer entscheiden, welches du nehmen möchtest, which poison you want to take. Und aber auf der anderen Seite von dem Preis, den man zahlt für eine gewisse Sache, steht ja auch der Wert, den man daraus hat. Und was für dich war, also das würde mich jetzt mal persönlich interessieren, was war für dich der Antrieb? Weil oftmals hört man, ja, why not, warum sollten wir es nicht machen, so eine riesen Company aufzubauen? Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter.
Da muss ich dich enttäuschen, da steckt nicht viel mehr dahinter.
Doch, ich glaube, du hast irgendwo noch einen anderen Antrieb, außer why not. Also du musst ja irgendwann dir gedacht haben, hey.
Nee, das war wirklich nicht. Alle denken immer, du brauchst das krasseste Why.
Aber es geht nicht um das krasseste Why, es geht ja wirklich drum.
Es ist einfach, es macht mir Spaß und warum, ich gehe da sowieso irgendwie arbeiten. Also warum soll ich denn dann, meinst du, mein Ziel ist jetzt weniger zu erreichen als vorher?
Nee, das habe ich ja gar nicht so unterstellt.
Das ist ja cringe, wenn du es gibt immer nur die Aufwärtsspirale oder die Abwärtsspirale. Entweder befindest du dich in der Aufwärtsspirale oder in der Abwärtsspirale. Und es gibt keinen, du bist in einer Status quo.
Stagnation, ja, das geht nicht. Das sieht man ja auch in der Natur.
Es gibt eine Aufwärtsspirale, Abwärtsspirale. So. Und wenn die Aufwärtsspirale anfängt bei 38 Millionen Euro Jahresumsatz, dann musst du dann halt mehr machen.
Mhm.
Und am besten noch profitabler als vorher. Oder auch mit noch weniger Stress.
Mit weniger Stress, so,
und,
mit mehr Spaß.
Das ist halt, faktisch gesehen, ist das, wie gesagt, die Herausforderung. Und wenn du die Eier nicht dafür hast, diese Herausforderung anzutreten, dann empfehle ich dir, mach es besser nicht. So, und das fängt bei 100.000 im Jahr an. Mhm. Du willst ja nicht weniger machen als im Jahr davor, oder?
Nee.
So, weil du dann selber weißt, du hast das mal besser hingekriegt.
Mhm.
So, also es gibt eine Aufwärtsspirale und Abwärtsspirale. Und das, was du aber wissen musst, ist natürlich, dass es mal auch härtere, einfachere Jahre gibt und so weiter. Und das ist ein Trend, aber der Trend, der muss noch da sein. Mhm. Ne? Der Trend muss stimmen.
Was ich jetzt da raushöre, ist, dass es vor allem auch darum geht, dich selbst zu challengen, oder?
Ja, das mag durchaus der Fall sein, ja. Wäre auch langweilig, wenn ich das nicht machen würde, das ist faktisch so, ja.
Aber dann ist es doch mehr als why not, oder?
Ja, natürlich.
Die Challenge, der Spaß.
Das ist halt die Challenge, der Spaß, einfach, es ist auch wie ein, wir haben es eben schon über Videospiele haben wir geredet, das ist wie ein Game auch irgendwo.
Das finde ich auch die geilste Metapher überhaupt. Das ist einfach wie ein Videospiel. Du kannst dich leveln, du kannst da weiterkommen und was ihr mit an die Hand gibt, ist vor allem diese ganzen Business-Skills, das, was ihr selbst gelernt habt, wie man weiterkommt. Und ich denke, ihr habt da schon extrem viele, ich weiß nicht, wie viele Kunden hattet ihr?
Über 7.800.
Über 7.800.
Aber das ist noch nicht die aktuelle 2025-Zahl, sondern noch die von 24.
Ja,
aber wenn wir einmal im Jahr machen wir ein Update der Zahlen dann.
Tausende Kunden, die ihr transformiert, denen ihr helft, zu wachsen, Menschenleben zu verändern. Nimmst du dir da auch mal bewusst Zeit, das zu reflektieren oder lebst du von den Momenten, die dir zugetragen werden oder solche Sachen wie die Party, wo du eingeladen wurdest oder wo dir einer was sagt oder sich bedankt? Oder bist du ständig in diesem weiter, schneller Gas geben?
Naja, ich gehe eigentlich immer jeden Tag da dran mit dem Bewusstsein, dass beispielsweise, wenn wir jetzt einen Podcast machen, dass das für mich dann auch nicht selbstverständlich ist, dass du mit mir machen möchtest und dass ich mir dann auch Mühe gebe, möglichst irgendwie das geil zu machen und nicht so irgendwie, keine Ahnung, jetzt, weil das jetzt mein 100. Podcast ist, mir jetzt weniger Mühe beim Beantworten der Fragen zu geben, zum Beispiel. Mhm. Ja, so, sondern immer mit so einem Mindset, okay, heute ist wie so der
Day erste, One.
Ja, Jeff Bezos sagt das, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht.
Oder so, der, so mit diesem Mindset eben ranzugehen, das ist schon wichtig. Und ab und zu sich logischerweise mal hinzusetzen, darüber Gedanken zu machen, okay, was hat man schon erreicht? Das ist natürlich super geil, einfach für die eigene Demut auch und dass man so eine gewisse Dankbarkeit dann auch entwickelt für das, was man hat, wenn man sich wieder über irgendwas aufregt, zum Beispiel, wo man eigentlich sagen müsste, okay, früher hättest du quasi alles dafür gegeben, an dem Punkt zu sein, wo du heute stehst. Mhm. So, und dann soll man nicht rumheulen irgendwie über irgendwas. Ja, also wir brauchen es wirklich nicht beschweren. Also die Leute, die diese Geschäftsmodelle betreiben oder unsere Kunden, die da irgendwie 100.000 im Monat machen, die brauchen wirklich mal, müssen wir manchmal einen Gang runterschalten, was ihre Rumgeheule angeht.
Mhm.
Suffering from success ist es wirklich.
Suffering from success, ja.
Ja, doch. Also wenn dann einer sagt, ja, ich mache nur 200.000 Euro im Monat mit Anfang 20 und ich bin ein Loser, weil ich könnte auch 400.000 machen, weil das macht ein anderer, der auch bei Baulig in einem anderen Mastermind ist und sich darüber abfacken und schlecht gelaunt sind deswegen. Das ist schon eigentlich geisteskrank.
Mhm.
So, und da muss man einfach mal einen Gang runterschalten, sich das bewusst machen, alles klar, wo stehe ich eigentlich gerade? Das machen die wenigsten irgendwo. Und das versuche ich dann auch schon regelmäßig irgendwie zu tun.
Du sagst gerade einen wichtigen Punkt.
Ja, das ist auch einfach, das ist ja das, was man einfach dauerhaft im Kopf haben muss. So.
Mhm.
Dieses Ding, dass man irgendwie dann so eine Arroganz entwickelt, dann, ich weiß einfach immer ganz genau, wenn ich auch nur eine Sekunde anfange, arrogant zu werden, ist das der Moment, wo ich wieder auf die Fresse fliege und wieder bestraft werde vom Universum. Also ich passe schon auf, überhaupt was aus meinem Mund herauskommt, dass ich schon nicht irgendwie das heraufbeschwöre selbst.
Mhm.
So. Und das ist,
Abracadabra, ne?
Ja, ich glaube da wirklich auch extrem da dran. Immer wenn du halt übertrieben hyped bist für irgendwas, dann kreierst du so ein Potenzial, dass das wieder kaputt geht deswegen, weil du es so übertrieben hypst.
Kommt drauf an, wie du es machst, ne, denke ich. Wenn du es überheblich machst.
Ja, das meine ich. Ich meine, übertrieben hyped, meine ich jetzt eher dieses Überhebliche. Ich bin so geil und ich habe das so geil gemacht und jenes.
Wenn du es richtig machst, kannst du ja die neue Version von dir heraufbeschwören, wenn man das jetzt mal in diesem magischen Kontext belässt. Da kannst du ja schon dafür sorgen, dass du eine neue Identität lebst, bevor du es wirklich bist. Das ist ja dieses Konzept Sein, Tun, Haben.
Ja, aus dem NLP, glaube ich.
Genau, richtig. Ja. So, dass du erstmal dich selbst auch da siehst und mich würde...
Übrigens, das ist auch so ein Ding. So NLP habe ich mit 14 Jahren mich schon mit beschäftigt. Also da habe ich schon Bücher drüber gelesen damals.
Echt, ja?
Ja.
Cool.
Ist jetzt für mich jetzt per se jetzt, sag ich jetzt nichts, was man jetzt irgendwie im Sales oder so, gibt ja Leute, die meinen, du musst das beim Sales machen, das ist für mich völliger Quatsch. Sehe ich jetzt nicht so, aber einfach nur mal, dass ich mich schon früh mit irgendwelchen Sachen, irgendwie Büchern da so beschäftigt habe.
Ist halt spannend zu wissen, wie der Mensch funktioniert. Weil im Endeffekt,
da gibt es ein paar super Bücher drüber.
Ist Mensch zu Mensch und man muss schon verstehen, wie Menschen ticken so. Aber nach wie vor auch ethisch handeln, ja, nicht irgendwie manipulativ werden und schauen, dass man da für den Kunden immer das Beste herausholt.
Ja. Was du aber gerade gesagt hast, ne, man muss erstmal selbst daran glauben oder es vielleicht auch desillusioniert selbst einreden, zum Beispiel, ich bin geiler Verkäufer.
Mhm.
Einfach muss das man. Wirklich selbst glauben und dann wirst du auch einer, weil die meisten haben immer nur negative Glaubenssätze. Sie sagen, hey, ich bin kein Verkäufertyp, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht.
Richtig.
Und dann suchst du ja immer Gründe, warum das so ist.
Richtig, genau.
Also findest du auch immer die Bestätigung. Also egal, was du suchst, du findest immer die Bestätigung. Wenn ich jetzt heute mit dem Mindset reingehen würde, ich bin ein Depp und ich würde jetzt gleich meine Facebook-Seiten öffnen und die Kommentare mir durchlesen, dann würde ich
die Bestätigung
10 Beweise dafür finden. Heute locker, wo ich quasi weiß, okay, ich bin ein Depp.
Ja.
So, aber ich kann auch genauso sagen, ich bin einfach ein krasser Typ.
Ja.
Ja, und mache heftige Sachen und dann könnte ich auch genauso ins Internet gehen und genau dasselbe Resultat finden. Und es hängt nur davon ab, worauf fokussiere ich mich und richte meine mentale Energie sozusagen aus. Auch hier, das ist wieder etwas, wo man wieder, das ein auch trainiert werden muss. Das ist wie ein Muskel. So.
Korrekt.
Wenn ich jetzt meinen Bizeps immer trainiere, dann wird er größer. Wenn ich aber nur den rechten Bizeps trainiere und den linken nicht, dann wird der wahrscheinlich irgendwann größer als der linke sein.
Ja.
Und genauso muss ich meinen Muskel hier oben trainieren. Worüber denke ich eigentlich nach den ganzen Tag?
Richtig, also viel bewusster werden an der Stelle.
Ja, viel bewusster. Viel mehr Selbstreflexion betreiben.
Richtig, und das haben die meisten auch gar nicht gelernt. Aber das ist genau das Konzept von Sein, Tun, Haben, dass man das auch versteht. Ja, das, worauf man sich ausrichtet, dass man dann das, also wenn man sich diese Pyramide, gibt ja diese Pyramide, wo du oben...
Das kommt ja mit dem Pyramidensystem, ja.
Pyramidensystem geleakt. Also oben die Identität, deine Werte, deine Glaubenssätze, deine Fähigkeiten und natürlich auch das Verhalten, was du an den Tag legst. Und das, was du gerade gesagt hast, mit der Identität, sich selbst so zu sehen, wie zum Beispiel, ich bin ein geiler Verkäufer, ich bin XYZ, you name it, also was Positives von dir, dann wirst du natürlich auch durch diese Brille schauen, wenn das dein Glaubenssatz ist. Ja, ich bin ein geiler Verkäufer, schau da durch und dann versuche ich mir diese Beweise im echten Leben zu finden und mich selbst damit zu bestätigen. Und ich denke, da fehlt es bei vielen auch an Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, dass das so ist und dass sie es können. Weil, was ich herausgefunden habe in den letzten 10 Jahren mit Menschen, wo ich sie begleite und transformiere, ist, dass es viel mehr um die Limitierung geht, die sie sich selbst aufbürden oder die sie aufgrund von Erfahrungen und der eigenen Erziehung gemacht haben.
Mhm.
Limitierungen wie Perfektionismus.
Ja, ich sehe das genau so. Perfektionismus, führ mal gerne weiter aus, welche du hast.
Selbstzweifel, Prokrastination, Selbstsabotage an und für sich,
mhm.
Überforderung haben wir, Kritik haben wir, Ablenk, also sprich Dopaminjäger, Ideenspringer. Und
das ist eine gute Metapher dafür, die ich ganz gerne mag. Eigentlich ist, dass du quasi, kennst du ja diese Zwiebel-Outfits, ne, wo man so ganz viele Schichten übereinander anzieht.
Mhm.
Und wenn du so negative Glaubenssätze hast, ist es wie so eine Schicht, die du einfach ausziehen musst. Also du hast quasi schon alles, was du brauchst, um erfolgreich zu werden. Du hast nur den ganzen Müll sozusagen oder die ganzen Schichten über dich drüber, die dir eingeredet worden sind von der Gesellschaft, von der Schule, von deinen Eltern, die dich davon abhalten, erfolgreicher zu sein.
Genau,
Beispiel, das ist ja meine Theorie, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so stimmt.
Ja.
Diesen Geschäftspartner, den ich hatte, es war so einfach für ihn, Geld zu verdienen, aber sein Glaubenssatz, Geld verdienen muss hart sein, muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, der ihm nahegelegt wurde durch sein Aufwachsen und was er gesehen hat, auch in seiner eigenen Family zum Beispiel. Der war so stark, dass in dem Moment, wo das so einfach ging, quasi Infoprodukte
sabotiert.
Online über automatisierte Webinare zu verkaufen, dass er dann quasi konnte es nicht ablegen, sondern hat dann quasi, das hat ihn dann blockiert und innerlich dieses Gefühl gegeben, oh fuck, ich muss das irgendwie beenden.
Ja.
Das ergibt auch gar keine, wenn man das so hört, das ergibt ja keinen Sinn, warum sollte mich so ein Glaubenssatz aufhalten? Aber das ist faktisch so. Wenn zum Beispiel in der Familie irgendwie der Onkel reich ist und deine Eltern haben gesagt, reiche Menschen, die sind alle böse, die sind alle schlecht und so weiter, die mögen auch den Onkel nicht, weil er so ein reicher Sack ist, dann sorgt es automatisch dafür, dass ich quasi blockiert werde, reich zu werden, weil ich will ja nicht sein wie der Onkel. Ich will ja nicht von meinen eigenen Eltern gehasst werden.
Richtig,
also muss ich quasi, darf ich nicht reich werden, weil meine Eltern werden mich hassen, wenn ich reich bin.
Richtig.
Das ist dann so tief in deinem Unterbewusstsein verankert, das kannst du nicht mal artikulieren, aber das ist dann so. Also wenn du jetzt beispielsweise in deiner Familie Leute hast, die Reiche ultra haten, dann kann das sein, dass dich das blockiert, reich zu werden,
richtig,
weil du nicht von deiner eigenen Familie gehatet werden willst, weil du bist ja dann das, was sie haten.
Ja.
Also bleibst du einfach lieber arm.
Arm.
So, das sind so diese Probleme, die damit einhergehen, mindset-technisch. Und das ist ja, was ich sage, wenn du das einfach ablegst, du musst nichts verändern, du musst nur diesen Glaubenssatz ablegen, dann wirst du automatisch erfolgreicher.
Du sagst es, ne? Dieses Ablegen ist aber gar nicht so einfach, weil du hast einen wichtigen Punkt genannt, artikulieren kann man es meist nicht, weil es unbewusste Blockaden sind, es sind blinde Flecken, du weißt es meistens gar nicht, du hast gar nicht diese Connection im Kopf, dass das damit zusammenhängt, das heißt, du brauchst auch jemanden, der dich dahin führt durch Fragen, weil wenn ich dir das einfach sage, dass das so wäre und angenommen, du hättest das jetzt, dann würdest du vielleicht gar nicht glauben, das heißt, du müsstest erstmal selbst darauf kommen, um die Erkenntnis zu haben.
Ja.
Und es ist meistens auch nicht die Story an und für sich, die passiert ist damals, sondern die Bullshit-Story, die ich mir darüber erzähle. Also in deinem Kontext, dass ich mir jetzt erzähle, wenn ich jetzt dieser Typ wäre, reiche Leute sind alle scheiße und ich möchte nicht von meiner Familie gehasst werden. Das wäre ja die Bullshit-Story, die da aufgelöst werden muss. Und dann musst du ja reverse-engineeren, warum das gar nicht so ist.
Mhm.
Und das ist ja letztendlich die psychologische Arbeit, die man da auch macht. Und was ich eben noch ausführen wollte, ist, wir haben da jetzt...
Ja, ja, und dann gibt es so für mich so diesen Moment, wo du das herausarbeitest, woran es liegt. Und dann gibt es ja zwei Varianten. Entweder du sagst, okay, ja, das ist der Grund, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht erfolgreich werde. Ja, stimmt. Also du nimmst es quasi, du hast jetzt aufgearbeitet und jetzt sagst du, das stimmt, deswegen kann ich nicht erfolgreich werden. Und jetzt heulst du dein ganzes Leben lang rum, meine Eltern sind schuld, weil wenn die nicht Reiche hassen würden, dann könnte ich erfolgreich sein.
Wenn die in der Bewusstheit da schon sind.
Ja, 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 zwei Wege. Entweder sagst du dann, ja, double down auf den Grund, warum du jetzt nicht erfolgreich werden kannst. Oder du sagst, alles klar, das ist ja völlig irrational und total dumm. Meine Eltern werden mich trotzdem lieben, auch wenn ich reich werde.
Ja.
Ansonsten kriege ich sie überzeugt dazu, dass sie mich trotzdem weiter lieben, weil ich mich nicht verändere, weil ich ihnen jetzt beweise, dass ich nicht so bin wie der böse Onkel, sondern ich bin ich. Und ich bin auch erfolgreich und bin auch reich und habe trotzdem noch ihr Sohn. Und sie können mich trotzdem lieben. Das ist dann der andere Pfad. Und dann kannst du wählen zwischen den beiden Pfaden. Und was ich immer wieder sehe, ist, wie Leute lieber den Grund finden, warum sie erfolglos sind und dann sagen, das ist der Grund, warum ich nicht erfolgreich werden kann.
Wenn
statt
sie so
einfach zu sagen, alles klar, fuck it, ich habe jetzt rausgekriegt, was mich aufgehalten hat und jetzt scheiße ich da drauf und ich mache es jetzt einfach anders. Und das machen halt viele schon wieder nicht. Die suhlen sich in ihrem Selbstmitleid, was sie sich selber, wenn sie einen Grund finden und sagen, ah, das ist jetzt der Grund, warum ich jetzt natürlich nicht erfolgreich werden kann.
Ja. Ja, vorausgesetzt, sie sind so selbstreflektiert an der Stelle.
Ja.
Und auf der anderen Seite sagst du auch, okay, ich will es jetzt meinen Eltern beweisen, aber beweisen ist ja auch immer von Schwere überlagert. Also muss man da noch weitergehen. Es gibt ja immer wieder diese Weichen im Leben, wo man schauen muss, okay, wie komme ich denn auch
ins Ziel? Ja, du kannst sagen, mir kann die Meinung von meinen Eltern egal sein, alternativ. Aber
nee, es gibt noch andere Alternativen. Ne?
Ja.
So, aber die Frage ist ja immer, welchen Weg gehe ich? Gehe ich immer den, der auch sich schwer anfühlt? Also muss ich das machen? Da kommen ja wieder weitere Glaubenssätze. Deswegen ist der Mensch ja auch so komplex, dass du sagst, hey, wir müssen auf diesem Weg, wo wir etwas entwickeln, was die Leute ja auch mal wirklich klar haben müssen. Stell dir so einen Wollknäuel vor. Ist verwickelt und dann kannst du ihn entwickeln. Entwicklung hat ja nicht unbedingt was mit Entwicklungsstufen zu tun, sondern einfach mal Klarheit da reinzubringen, wie ist es überhaupt zusammengesetzt? Wie ist überhaupt der Weg von A nach B? Und dann müssen wir da auch schauen, was gibt es noch weitere Glaubenssätze, die einen limitieren. Weil vielleicht willst du es dann deinen Eltern beweisen, aber ist Beweisen überhaupt der richtige Weg für dich? Oder ist das einfach viel schwerer, anstatt mit Leichtigkeit mal mit deinen Eltern zu reden?
Ja, 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 genau. Also Lösungsansätze muss man dann finden.
Genau, so und Um das Thema da auch mal rund zu machen, die letzten 10 Jahre, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, haben wir die Dys-Typen kennengelernt. Ich habe dir letztens davon erzählt, Dys-Typen sind dysfunktionale innere Saboteure. Das heißt, etwas, was in dir ist, was unbewusst ist, was du auch gerade extrem gut erklärt hast, was dich zurückhält. Und wir haben da 9 Typen und das würde mich jetzt mal echt interessieren, nicht wer dein Liebling ist, das weiß ich ja schon. Ja? Also wir haben ja den Dopaminjäger, den Ideenspringer, den Tausendtappler. Ja, den Tausendtappler mögen die meisten Leute. Den Überforderten, den Kritiker.
Tausendtappler hat 1000 Tabs offen.
Richtig.
Im Browser.
Den Überforderten, den Kritiker, den Nie-Genugler, also der Getriebene sozusagen. Dann haben wir den Perfektionist, den Prokrastinierer und den Selbstsaboteur. Und was mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, wenn du jetzt so zurückblickst auf dich, welche Dys-Typen waren bei dir am Start?
Von all dem, was du nennst, ne, ist natürlich, seit ich jetzt Kind bin, Jugendlicher bin, immer irgendwann mal irgendwas irgendwo aufgetreten. Das, was ich halt noch weiß, war dieses Rechtfertigungsthema, das immer alle anderen, ne? Und ich habe ja selber gar nicht dafür Verantwortung zu tragen. Das war so ein Thema zu Beginn, insbesondere im Unternehmertum.
Ja.
Und die anderen Dinge, so Prokrastination, ja, das, also auch heute prokrastiniere ich auch mal irgendwelche Tasks, wo ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf habe. Aber es geht ja nicht mal darum, dass das nicht auftritt. Ja, es kann alles davon irgendwo mal auftreten. Ja, ich kann auch mal 1000 Tabs offen haben. Du musst nur irgendwann checken, dass es gerade so ist und dann sagen, ich bin wieder hier in dieser Falle drin. Also die Zeit, bei manchen Leuten ist es ja monatelang so, dass sie prokrastinieren. Bei mir ist es dann eher so 3 Tage. Ja, diese unangenehme Sache, ich versuche sie immer aufzuschieben und dann sage ich, hör auf rumzuheulen so.
Ja.
Und dann sage ich immer wieder, es ist auch vielleicht auch richtig, ein Teil von dem Geld, was du verdienst, ist ja auch Schmerzensgeld.
Ja. Auch ein
wo du Sachen
Mindset
machen musst, die du nicht magst, ja, die du einfach dann tun musst, auch wenn sie keinen Bock machen, keinen Fun bringen, irgendwie eine Fleißarbeit sind oder sowas oder irgendein Task, so ätzend ist einfach, den gibt es immer. Da muss man einfach klar sein, also wenn du Unternehmer bist, hast du immer irgendwie solche Tasks. Das geht einfach darum, zu reduzieren, dass das halt, dass diese Sache dann eben schneller gehandelt wird.
Ja.
Und dann nicht die Prokrastination irgendwie 3 Wochen dauert oder 3 Monate, sondern.
Also würdest du sagen, du hast ein bisschen es von den Typen?
Ja, also früher hatte ich extrem, wie gesagt, dieses Rechtfertigungsthema erstmal. Kritiker, genau. Ja, genau, das hast du eben gesagt. Kritiker. Immer, alle anderen sind schuld und deswegen klappt das nicht und ich habe da gar nichts mit zu tun. Das war so, sag ich mal, zu Beginn mein Problem dann eher. Ja. Und die anderen Sachen eher so nachgelagert, weil die habe ich schon gut handeln können, dadurch, dass ich ja auch Theater gespielt habe und in der Schule. Da musst du es ja auch lernen, da musst du ja auch. Ja. Du kannst ja nicht in allen Fächern gut sein, wenn du prokrastinierst. Und,
Richtig, ja. Der Punkt ist, ich meine, wir haben es jetzt auf 9 Typen wirklich shrink down, weil das Problem bei mir war ja immer, ich will auch kurz ein bisschen zu ausholen, das Problem war ja immer, dass die Leute nicht gecheckt haben, was ich eigentlich mache. Also die haben immer gesagt, oh ja, der Typ, der lächelt, ja, der, bei dem scheint es so leicht zu sein, der macht Umsatz, der ist Erfolg und irgendwie fühlt sich das alles so leicht aus bei dem, aber was macht er eigentlich?
Ja.
Und dann mit der Zeit sind wir jetzt vor kurzem erst darauf gekommen, dass wir dieses Konzept etablieren, weil ich finde es so smart, ist ja wie 16 Personalities letztendlich, nur via negativer. Ich mag es auch in meiner Arbeit via negativer zu denken, weil die meisten Leute denken ja immer, sie müssten mehr machen,
ja.
Aber de facto müssen sie weniger machen. Und wenn du diese 9 Typen hast und dich einkategorisieren kannst, dann weißt du letztendlich auch, okay, wie kann ich diese Eigenschaften, die so ein Typ mitbringt, in eine Stärke verwandeln? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich anstatt prokrastiniere, umsetze? Wie kann ich quasi aus diesen Typen wirklich ein Umsetzer werden? Das ist das, worum es geht. Und kurze Werbung an der Stelle, wer dazu mehr wissen will oder wenn du deinen Typen erfahren willst, dann geh jetzt auf umsetzer.de/distyp und mach den Test, find heraus, welcher Typ du bist, um dann eine kostenfreie PDF zu bekommen, wie du damit umgehst und wie du deine Schwächen zu deinen Stärken machst. In diesem Sinne muss jeder damit umgehen lernen und verstehen, wie er seine Stärken dann auch nutzt, weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du das mal erkannt hast, geht es ja darum, welchen Skilltree baust du dir auch auf, oder? Welche Eigenschaften, das will ich jetzt mal von dir wissen, welche Eigenschaften, sagst du, sind extrem wichtig von, sagen wir mal, einem 6-stelligen Unternehmer zu 7-stellig, 8-stellig? Welche Eigenschaften hast du so selbst bei dir gesehen oder vielleicht auch bei anderen gesehen?
Welche Skills du lernen musst, meinst du?
Unabhängig von Business Skills, ja. Also okay. Unabhängig von Verkaufen, Copywriting, Ads, das sind jetzt in meinen Augen schon mal extrem essentiell wichtige Skills.
Ja.
Prozesse vielleicht dann mit der Zeit, am Anfang nicht so, aber die Soft Skills vor allem.
Ja, um auf 6-stellig zu kommen, musst du natürlich anfangen, Führung zu übernehmen. Du musst ja Mitarbeiter irgendwie einstellen, sonst kriegst du ja 6-stellige Monatsumsätze gar nicht gehandelt. Das geht ja gar nicht, das funktioniert ja nicht. Das bedeutet, du musst da eine Menschenkenntnis entwickeln und andere Leute schnell einschätzen können. Du musst auch schnell Situationen begreifen können, die manchmal auch komplexere Situationen sind, um dann zu erfassen, was jetzt gemacht werden muss, weil du noch sehr, sehr viel händisch, also selbst regelst. Mhm. So, um dann auch wirklich mehrfach 6-stellig zu kommen, musst du verstehen, abstrakter zu denken, ja, und Mitarbeiter und was sie machen, also als eine Verkettung von Handlungen zu sehen, das ist ja dann ein Prozess sozusagen irgendwo. Mhm. Und dann musst du überlegen, okay, wie kann ich diesen Prozess auch anders abbilden, sodass der immer richtig funktioniert, auch wenn ich jetzt statt 10 Kunden 100 Kunden habe oder statt 100.000 Kunden. Mhm. Ja, wie kriege ich das so aufgebaut, dass es halt fehlerfrei läuft? Also musst du sehr so diesen prozessorientiertes, logisches, algorithmisches Denken quasi dir aneignen, damit das überhaupt funktioniert. Also die Leute, die Informatik studieren, die haben das von Haus aus quasi, weil ja Informatik genauso auch funktioniert. Ja, wenn das passiert, dann machst du das. Außer so und so ist gerade der Fall. Also dieses Denken, diese analytische Handlung. Und je erfolgreicher du werden willst in einem Business, desto krasser musst du darin werden, eigentlich einen kühlen Kopf zu bewahren und möglichst akkurat eine Situation zu betrachten, analytisch zu betrachten und dann eine fundierte, hoffentlich auf Fakten basierte Basis eine Entscheidung zu treffen, die du dann machst. Oder eben nicht machst. Und dich auch nicht ablenken zu lassen. Und dann, das ist halt sehr, sehr viel gleichzeitig. Du musst sehr, sehr viele Bälle gleichzeitig jonglieren. Ja, du musst auch nicht, es geht nicht darum, Deep Work zu machen, meiner Meinung nach, als Geschäftsführer, sondern dass du ganz viele Dinge parallel kannst. Ja, also ich kann jetzt mich hier hinsetzen, kann Podcast machen und ich kann gleich sofort theoretisch jemanden anrufen und ein hochkomplexes anderes Gespräch führen über andere Topics, während ich gleichzeitig weiß, okay, wie laufen meine Ads heute? Ich muss halt sehr, sehr viel Know-how in ganz vielen Themenbereichen haben. Mhm. Weil wenn du das nicht hast, dann kannst du dich halt immer von irgendwem verarschen lassen. Mhm. Und deswegen solltest du halt sehr viel Wissen dir aneignen. Und zumindest jetzt bei den Geschäftsmodellen, die wir jetzt hier betreiben, ist das so, ja. Klar. Wenn du andere, simplere Geschäftsmodelle hast, dann ist das alles noch ein bisschen einfacher so, aber.
Ich höre da sehr viele Sachen raus, die ich gerne mit dir thematisieren will. Also, wir haben gerade Mittagsbestellung gemacht. Markus hat einen neuen heißen Kaffee bekommen.
Ja, jetzt kann ich wieder arbeiten.
Genau. So, also, es ging darum, dass man nachdem man seine Schwächen erkannt hat, in dem Case die Diss-Typen erkannt hat, seine Limitierungen erkannt hat,
ja,
dass es dann bei uns die zweite Phase gibt, und zwar den Skilltree aufzubauen, die Identität, die man werden will, zu erschaffen. Also sprich, wie in einem Videospiel wirklich sich den Charakter formt, der diese Ziele erreicht, die man möchte, und der auch generell im Leben das erreicht, was er möchte.
Das heißt quasi, ich will Unternehmer sein, also brauche ich jetzt die Skills.
Zum Beispiel, genau. So, und bei euch lernt man Business Skills. Ich werde ja auch zum Beispiel oft gefragt, hey, was machst du denn anders als Baulig? Warum sollte man zu dir kommen? Ich so, wir machen was komplett anderes. Das ergänzt sich zwar hervorragend, aber wir machen was komplett anderes. Und deswegen möchte ich den Vergleich bringen, ist Business Skills, die braucht man alle, ist top. Was ist mit den Soft Skills? Die Basis, Fokus, Disziplin, Durchhaltevermögen, das richtige Mindset für ein gewisses Umsatzlevel, aber auch danach, und da hast du gerade eben spannende Punkte genannt, Kommunikation, finde ich, haben viele nicht auf dem Schirm. Präzise zu kommunizieren,
ja,
und vor allem auch akkurat zu kommunizieren, weil angenommen, du hast jetzt 4 Sales Calls und dann sagt dir der Closer, ja, die waren alle scheiße, so, und hab nur einen abgeschlossen, so, aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so,
dass... Also wenn du schon mal einen abgeschlossen hast, kann ja so schlecht nicht gewesen sein, sonst hättest du ja keinen abgeschlossen.
Ja, aber vielleicht, Beispiel, ne? Vielleicht bei einer akkuraten Kommunikation ist es ja, vielleicht waren 2 gar nicht richtig qualifiziert und es ist ein Setup-Fehler. Und es wurde nicht richtig kommuniziert. Das heißt, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass die Kommunikation einfach nicht am Start ist.
Ja, ja.
Was sagst du, sind Skills, so erweiternde Skills auf ein Level, auf einem 8-stelligen Niveau? Was braucht man
da? Kommunikation ist da auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Also ich glaube nicht, dass man 10 Mio mehr als 10 Mio machen kann mit dem Geschäftsmodell, wie wir das jetzt hier beschreiben. Zum Beispiel E-Commerce, da hast du ja viel mehr Umsatz. Ist ja sozusagen Umsatz aufgeblasen, weil die Marge aber dann natürlich deutlich geringer ist und so weiter. Meiner Meinung nach, also wenn du irgendwie mit so einem Dienstleistungsbusiness 10 Mio plus machen möchtest, dann musst du richtig, richtig gut sein im Kommunizieren. Also auch ganz präzise dich ausdrücken können, was du sagen möchtest. Du musst es dann auch gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden, auch externen, da gibt es ja dann auch, keine Ahnung, zum Beispiel Journalisten, da gibt es deine Steuerberater und so weiter. Die meiste Zeit geht verloren eigentlich immer, ist nicht, die meiste Mehrarbeit entsteht, weil die Kommunikation quasi schlecht gelaufen ist im Vorhinein, ja. Wenn ich jetzt zu dir sage, beispielsweise angenommen, ich sage jetzt zu dir, hey, Bastian, erstell mal bitte ein Gemälde, ja. So, dann ist das ein total, total schlecht, also es ist wirklich völlig schlecht kommuniziert, was ich eigentlich will. Ja, sag, mach mal bitte ein Gemälde. Ja, und dann erstellst du mir ein Gemälde, dann arbeitest du da dran 3 Wochen und dann kommst du zu mir, sagst, hier Markus, ich präsentiere dir das Gemälde. Dann sage ich, was ist denn das? Das habe ich doch gar nicht so bestellt, das wollte ich doch gar nicht so haben. Eigentlich wollte ich eher
auf Papier
was haben, was genau, was so aussieht, das soll die in die Farben haben und so weiter. Mach mal bitte neu. Ja. Das ist auch schon wieder schlecht kommuniziert. Weil ich sage, weißt du, es war okay, welche Farben und so weiter, aber trotzdem, das Motiv ist vielleicht auch wieder nicht richtig klar. Und was ist überhaupt der Sinn von dem Gemälde? Wo soll denn das hin?
Und was soll nicht gemacht werden?
Vielleicht in dieses Wohnzimmer, ja, wie da hinten das Gemälde. Soll das eher da hängen, ja?
Und wie soll es auch nicht gemacht werden, ne?
Genau, und wie soll es nicht sein? Ja, und das ist, und genauso wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, machen das die meisten auch, wenn sie mit ihren Mitarbeitern reden. Die gehen zu denen und sagen, ey, schick mal bitte da dem Kunden die Rechnung raus. So. Und dann weißt du schon nicht, welche Beträge, was soll da drauf, wie sieht das genau aus? Oder hast du den, besorg mal den und den Beleg? Jetzt, also, je präziser und je mehr Energie man investiert, und das ist nicht viel Energie, also das ist wirklich sehr, sehr wenig Energie, einfach vorne einen guten Input zu liefern, sorgt halt, wenn du eine gute Maschine dazwischen hast, Maschine, sag ich mal, können jetzt Prozesse, kann IT sein, können Mitarbeiter sein, dass je besser der Input ist, den du lieferst, desto besser ist der Output, der hinten rauskommt.
Ja.
Ich muss andersrum zeigen. Input hier, dann Maschine, Output da. Kamera ist ja andersrum.
Echt?
Ja, von... Ja, Sie sehen es ja genau gegenteilig. Also, ich liefere einen geilen Input, dann geht es durch und dann kommt ein geiler Output hinten raus. So, auch hier wieder besser kommuniziert für den Zuschauer.
An der Perfekt.
Stelle. Direkt drüber nachgedacht. Ja? Merkst du direkt, achtstellig. Achtstellig sitzt hier am Tisch.
Achtstelliges Mindset.
So, und die meisten geben sich ja sehr, sehr wenig Mühe da bei der Kommunikation und das führt natürlich zu fatal schlechten Outputs, die hinten herauskommen und dementsprechend, jo, ist das lost. Und wenn du das jetzt auch überträgst, beispielsweise aufs Marketing, ja, du willst eine gewisse Anzahl, also eine gewisse Art und Qualität der Leads generieren für dein Business, Leads sind Interessenten. Je schlechter meine Marketingbotschaft, je unklarer die ist, desto mehr random Leute tragen sich ein, desto schlechtere Results habe ich. Also je besser meine Kommunikation im Marketing ist, desto besser sind eigentlich auch meine Umsätze, die übers Marketing entstehen. Und dann scheitert es auch wieder bei den meisten, weil sie dafür nicht in der Lage sind.
Ja.
Ja.
extrem wichtig. Kommunikation ist ein riesen Thema. Delegieren auch ein Riesenthema.
Delegieren, ja, das ist ja dasselbe. Also für mich ist jede Form von Kommunikation auch
ja, in deiner Position wahrscheinlich jetzt, oder?
Stressumlage.
Stressumlage,
ja. Das Prinzip auch der Stressumlage, das erkläre ich euch auch.
Ja, das ist auch ein spannendes Mindset.
Wenn ihr als Geschäftsführer Stress habt, dann müsst ihr euren Stress quasi umlegen auf andere Leute. Das heißt, du hast Stress wegen irgendeinem Problem, mach das Problem einfach zu einem Problem von jemand anderem. Ja, beispielsweise das Auto ist halb leer.
Ja. Assistenz anrufen und sagen, hier muss getankt werden.
Wenn du optimistisch bist, ist es vielleicht sogar halb voll. Und dann schickst du kurz WhatsApp, bitte mein Auto nachher tanken. Zack. Mhm. Stress umgelegt. Muss ich gar nicht mehr drum kümmern. Zack. Und das kannst du mit allem machen, auch mit anderen Aufgaben.
Ja. Ja. Dafür brauchst du aber auch die richtigen Mitarbeiter, ne?
Genau, die muss man dann wieder auswählen können. Also wir merken, es gibt so ein Skillset an Geschäftsführer-Skills, die man irgendwann so ein bisschen sich aneignen muss. Und wenn du dann mehrfach achtstellig gehen möchtest, dann musst du das alles, was gerade beschrieben wird, noch schneller können als andere.
Was meinst du mit noch schneller?
Noch schneller jemanden einschätzen können, noch schneller wissen, macht das Sinn, was ich jetzt mache, oder macht das keinen Sinn, noch schneller Entscheidungen treffen können, noch besser präzise kommunizieren, in noch schnelleren Zeitraum, in einem schnelleren Intervall, bam, 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 bam. Mhm. Und dann klappt das auch. Und noch bessere Prozesse und Systeme haben. Also, was auch ganz wichtig ist, du musst evaluieren können, ist das, was ich gerade mache, sinnvoll oder ist nicht sinnvoll? Mhm. Und wenn es nicht sinnvoll ist, kannst du einfach damit aufhören.
Was ich raushöre, ist zum einen Agilität, extrem wichtig, dass du, egal in welcher Situation du bist, agil bleibst.
Ja, immer flexibel bleiben.
Speed of Implementation, also wie schnell die Sachen umgesetzt werden, auch extrem entscheidend. Ja. Also viele schauen immer nach, welche Ressource brauche ich als nächstes, was muss ich als nächstes, der nächste Hebel.
Der eine Hebel vor allen Dingen.
Der eine nächste Hebel, ja.
Was ist der eine Hebel, dass die so erfolgreich seid und andere nicht? Das checken
das ist
nicht.
Komplett
es gibt,
Bullshit.
Es gibt 1000 Hebel, die dafür verantwortlich sind.
Richtig,
1000 Hebel. Wenn du 0 Euro Umsatz im Monat machst, da, dann gibt es den einen Hebel, das heißt verkaufen können. Wenn du 10.000 machst und 30.000 machen willst, dann hast du Marketing und Sales. Mhm. Wenn du 100.000 machen willst, dann hast du Marketing, Sales outgefigert und noch einigermaßen kriegst dein Fulfillment gut mit Mitarbeitern geregelt und so weiter und so fort. Aber von 100.000 auf eine Mio brauchst du 100 Hebel, kleine Dinger, richtig geil. Und von eine Mio auf 2 Mio, 3 Mio, 4 Mio im Monat, da brauchst du dann sind es schon ein paar hundert oder über 1000 Sachen, die du einfach immer richtig machst. Immer, es muss immer richtig sein. Ja, bei uns gibt es, wenn du die Kundenbox kriegst mit unserer, ich weiß nicht hier, aber so eine Box bekommst als Kunde, da wird noch drauf geachtet, wie der Sticker draufgeklebt wird, dass er in der richtigen Reihenfolge ist.
Mhm. Geil.
Ja, dass das richtig, dass er dich beim Paket öffnen, du das Gefühl hast, es ist genau mittig runter draufgeklebt. Und auf sowas achte ich auch, verstehst du? Auch wenn geil. Ich das auch nur einmal sehe, irgendwie, dass das nicht richtig ist. Dann wird geprüft, woran liegt das, dass das nicht geklappt hat.
Ja also sehr.
Du kennst ja unseren Service auch. Du weißt auch hier, wie das ist, wenn da irgendwas ist, wenn man sich meldet, kriegst du immer schnell Feedback und so weiter. Du kriegst auch kommuniziert, wir haben es jetzt aufgenommen. Das heißt, wenn wir uns nicht melden können, kriegst du gesagt, wir melden uns.
Ja.
Damit du einfach das Feeling gut ist. So. Und das ist nur ein Bereich, ein kleiner Faktum, ein kleines Detail im Fulfillment, was aber auch zu dem Erfolg beiträgt.
Ja, ich hatte letztens auch einen Workshop darüber. Es geht viel mehr um die Wahrnehmung auch. Also Wahrnehmung ist ja die Realität.
Bei der Beziehung zwischen Kunde und so weiter.
Ja, generell, auch im Marketing, überall, alles. Wahrnehmung ist die Realität. So wie du es wahrnimmst, ist deine Realität. Da kannst du gar nichts dran ändern, weil du nimmst es ja so wahr.
Ja.
Das heißt, es kommt immer darauf an, wie sehe ich das gerade als Kunde, wie nehme ich das wahr, anstatt was ist das, was ist.
Ja.
Das, was ist, zu analysieren und zu reflektieren, ist auch wichtig in manchen Momenten, um analytisch vorzugehen, richtige Entscheidungen zu treffen, was auch wieder ein richtig wichtiger Skill ist, Entscheidungen gut zu treffen und nicht emotional, weil die ist immer scheiße. Aber insbesondere auch die Wahrnehmung, wie nehme ich das Ganze wahr, wie nehme ich einen Service wahr, wie nehme ich das Marketing wahr. Der Punkt ist aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese Skillsets haben wir alle. Dann gibt es ja noch nicht nur, was sind die Ressourcen im Außen, die ich brauche, sondern wie werde ich ressourcevoll? Also welche Ressourcen kann ich aus mir her selbst rausnehmen? Was ist mit meiner Energie, was ist mit meiner Leistungsfähigkeit? Und was ich immer wieder sehe, und es gibt sehr viele, die in den letzten Jahren hat man kommen und gehen sehen, ja, die auch gar nicht mehr klargekommen sind, also mental total abgeschmiert sind, keinen Druck standhalten können, teilweise im Burnout gelandet sind. Und da frage ich mich...
Ja, die sind ja im Burnout gelandet, weil sie die Sachen nicht systematisieren konnten, Mitarbeiter nicht führen konnten, dass dann über den Kopf gewachsen ist.
Richtig.
Whack!
Naja, oder fehlendes Training an sich selbst. zu viel diese Gedanken danach, was ist dieser eine fucking nächste Hebel, statt mal auf sich zu schauen und sich zu priorisieren, statt mal zu schauen, was brauche ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich, wie gestalte ich mein Leben, wie ist meine Denkweise und was muss ich für mich tun? Weil wer nur arbeitet wie so ein Gestörter, was für einen gewissen Zeitraum ganz kannst okay ist, muss man vielleicht für einen gewissen Zeitraum mal machen, habe ich damals auch in der Dachschräge, sonst hätte ich meinen Arsch nämlich nicht hochbekommen, aber irgendwann brauchst du auch ein Leben. Du musst dein Business zum Lebensinhalt machen, da sind wir uns einig, oder? Sonst wird es nicht abheben.
Kommt drauf an, wie, ja, das ist ja, was am ich Anfang. Sage. Ja, stopp, das kommt auch drauf an, was ist dein Ziel, ne? Wenn du sagst,
ja,
ich will
okay.
Unternehmer sein,
ja.
Dann sollte das einen maßgeblichen Anteil deines Lebens logischerweise ausmachen.
Richtig.
Wenn du allerdings sagst, ich will nur, keine Ahnung, irgendwie ein paar tausend Euro irgendwie verdienen und rumreisen, dann ist Business nicht der maßgebliche Bestandteil deines Lebens, sondern wahrscheinlich eher, keine Ahnung, in Bali auf irgendeine
Von denen rede ich auch nicht. Also das finde ich cool, dass die Leute das so machen, dass das ihr Lebensinhalt ist, aber das sind nicht meine Traumkunden.
Die haben ja dann ein anderes Selbstbild, so digitale Nomaden-Style.
Richtig.
So. Und jeder soll ja machen, was er will, völlig okay.
Korrekt.
Das Lustige ist ja, dass die Leute, die immer so einen auf spirituell machen, die sind, die einen immer vorwerfen, dass man selbst nicht spirituell ist. Ja, aber leben und leben lassen, ja, ich mache auch keinen Vorwurf, dass er das macht.
Du musst es ja zu deinem Lebensinhalt machen, wenn du die Absicht hast, Unternehmer zu sein. Zumindest einen gewissen Zeitraum, aber was die meisten dann vergessen, ist wirklich, sich ein Leben aufzubauen und auch zu schauen, was ist mit meiner Beziehung, was ist mit meiner Balance, bin ich überhaupt in Balance oder widme ich alles der Arbeit, was sind meine Hobbys, wie will ich eigentlich leben?
Ja.
Und was macht mich glücklich? Frag mal 100 Unternehmer, frag mal, was macht dich glücklich? Und schau mal, was die Antworten sind. Es gibt Leute, die können das gar nicht beantworten. Ich saß letztens noch am Tisch mit einem Freund von mir, der kommt aus einer extrem reichen Familie und der hat auch gesagt, ich habe da keine Antwort drauf, bis heute nicht. Und das finde ich manchmal teilweise wirklich erschreckend, weil die Selbstreflexion da ein Stück weit, wie soll ich sagen, hinkt. Die Priorität, sich selbst wirklich besser zu machen, die Priorität, sich selbst nicht in diesen Optimierungswahn, ja bitte versteht mich richtig, nicht dieses, oh ja, Biohacking, Bulletproof, Coffee und um 5 Uhr, 3 Stunden Morgenroutine machen, Nonsens, davon rede ich nicht. Es geht darum, sich selbst zu priorisieren und zu schauen, was brauche ich, was will ich und die entscheidendste Frage, wer will ich sein? Und dieses in dieses Konstrukt zu packen, hey, wer will ich sein, wo soll es für mich hingehen, das Ziel zu haben, ganz klar zu haben, wer es sein soll, also wer ist der Markus, der jetzt 9-stellig macht? Wer ist der Markus, der eine Milliarde macht? Wer ist es? Was hat er für ein Mindset? Was hat er für Glaubenssätze und so weiter? Das kannst du ja alles dir schon ausmalen, kreieren und dann einfach daran glauben, dass es so ist. Jetzt heißt es so, ja, einfach daran glauben, du wirst Milliardär. Nee, so einfach ist es dann auch nicht.
Die Realität ist wieder anders. Die Handlung ist ja auch notwendig. Also brauchst du immer eine Intention und die Intention erfordert aber auch die Handlung.
Korrekt, ja.
Und ohne die Handlung bringt die Intention auch nichts.
Wir sind ja keine spirituellen Hippie-Babes.
Das ist nämlich nur ein Wunsch.
Manifestieren. So
funktioniert
es nicht.
So funktioniert es nicht ganz.
Nee. Man muss umsetzen.
Man muss auch noch handeln, ja.
Richtig.
Man muss auch noch ein bisschen was verfolgen. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja der Getriebene, wenn ich mir deine Dis-Modelle noch im Kopf richtig habe.
Finde ich gut.
Der Getriebene, habe ich auch schon oft gesehen. Ja, das sind Leute, die dann quasi nur Business. Völlig normal, dass wenn man irgendwie eine neue Leidenschaft anfängt, dass man dann halt voll da drauf ist. Also angenommen, du sagst, keine Ahnung, ich finde jetzt Fußball geil, dann bist du ja auch die ganze Zeit Fußballfanatiker. Mhm. Ja, und dann gibt es genauso Business-Fanatiker, die einfach den ganzen Tag am liebsten nur mit ihrem Business zu tun haben und darüber reden wollen. Und das ist auch soweit okay. Mhm. Völlig in Ordnung. Da muss man sich auch gar nicht einreden lassen von jemand anderem, dass es nicht in Ordnung ist. Man muss aber immer bedenken, ne, wir sind immer noch ein menschlicher Körper, in dem wir stecken. Mhm. Unsere Seele, unser Geist, unser Verstand und so weiter. Und den muss man natürlich auch, der muss halt auch gepflegt werden. Ja. Und da muss auch Boxenstopp gemacht werden quasi.
Ja, ist so.
Ja, also da muss man auch mal irgendwie entspannen oder mal irgendwie einfach Sachen machen, die, wo es nicht nur um Business geht, die einfach Spaß machen. Mhm. Oder auch, also selbst wenn es einfach nur, keine Ahnung, in die Sauna gehen ist oder so, oder Wellness machen.
Sauna, Urlaube, ne?
Urlaube mal machen oder so. Also das habe ich auch immer gemacht. Ich sage jetzt nicht 2016, 2017, 2018, da habe ich eigentlich, glaube ich, gar keine Urlaube gemacht.
Das ist das, wo ich meine, hey, zum Lebensinhalt
gar keine
machen,
Urlaube gemacht. Ja, da war ich auch dann total voll, nur dieses eine Thema und nichts anderes. Hat mich alles nicht mehr interessiert dann. Und das ist eigentlich auch okay. Also ich bin dann aber trotzdem beispielsweise, das war ich auch genauso in die Therme hier gefahren, auch mit den Mitarbeitern und so, und hab dann da irgendwie, ja, nee, nicht mal, auch nach der Arbeit dann mal. Ja, und dann nach der Therme dann wieder ab in die Baba-Lounge und im Abend gechillt und so. Und dann um 1.30 Uhr ins Bett oder so und am nächsten Tag wieder aufgestanden und wieder auf die Arbeit. Hast du, das ist aber auch okay. Ja? Man muss halt irgendwie so deinen Ausgleich finden, dass man halt auch performen kann.
100%. Alles muss in Balance sein.
Nur, es gibt halt auch Leute, die machen halt, die arbeiten halt 2 Stunden, dann sagen die, boah, ich habe heute richtig krank gehasselt. Und dann gehen die in die Therme.
Prokrastinierer, ja.
Und dann machen sie wieder nichts und dann am nächsten Tag haben sie wieder eine halbe Stunde was getan und sagen, boah, ich bin ein krasser Typ.
Ja, und das Schlimmste.
Das übrigens tatsächlich habe ich am Anfang aber auch gemacht, ja. Weil das ist dieses Wannapreneur-Sein. Wo du sagst, boah, ich habe jetzt Unternehmertum entdeckt, ich fange jetzt an, aber du bist noch gar nicht richtig drin.
Ja.
Du hast nur seinen Fuß so ins Wasser gestreckt. Mhm. Und das war, sage ich mal, während wirklich noch so diese T-Shirt-Verkaufszeiten, wo du dann mal so, na, heute, wenn ich heute mit derselben Attitude das machen würde, dann würde ich da Designs durchknallen Rasieren. Ohne Ende. Ich hätte würde Leute hiren, die das dann machen für mich und so. Ja. Aber auf die Idee kommst du ja nicht, weil du bist ja noch so völlig am Anfang limitiert der unternehmerischen auch. Reise, weißt gar nicht, was geht eigentlich alles. Sondern bist du halt so, ja krass, ich habe heute ein Design gemacht, ich habe heute eine Ad aufgesetzt.
Krass.
Ich bin ein brutaler Hustler.
Ja, richtig, richtig. Ja,
das war ein Selbstbild, aber war auch okay. Also ich habe ja nichts falsch gemacht, aber das nur, dass ihr es wisst. Also vielleicht bist du ja gerade in der Situation, dass du selbst denkst, du bist gerade übel am Reinkloppen, aber eigentlich machst du nur, wenn du es objektiv betrachtest, hast du eigentlich nur ein Design gemacht und eine Ad aufgesetzt. Und du hättest aber auch 10 Designs machen können und 10 Ads.
Ja, aber das Problem ist ja, dass die Leute das gar nicht objektiv betrachten können. Weil sie ja nicht wissen, was möglich ist. Das ist ja der blinde Fleck, den die Leute haben.
Ja, und weil sie auch noch, die kennen ja auch niemand anderen. Also heute ist natürlich viel besser. Also es gab ja nie diese ganzen Business-YouTuber wie uns jetzt, die über so Themen reden. Die gab es ja faktisch gesehen jetzt
Es gab Russell Brunson.
2014, 15, 16, da kamen ja so die Fitness-YouTuber eigentlich groß, ne? Oder 2012, Karl S., Tim Gabel und so.
Früher haben wir mit Speeren gejagt. Heute fliegen wir von Bangkok nach L.A.
Ist das von Patrick Reiser?
Ja,
oder so?
Ja.
Ja, genau. Ja. Liebe Grüße an Patrick an der Stelle auch.
Ganz wilde Zeiten, ja.
Genau, also heute gibt es ja viel mehr Know-how. Aber weil es auch so viel gibt, gibt es halt auch viel mehr Schwachsinn. Also es
gleicht nächstes Problem, aus. Ne? Informationsüberflut, die Leute wissen nicht mehr, wem sie zuhören sollen. Vermischen, das habe ich damals auch gemacht, vermischen dann 4 Informationen von 3 Personen gefühlt und denken dann, oh ja, jetzt habe ich den Heiligen Gral gefunden. Also da bin ich auf jeden Fall drunter gefallen.
Ja, ist ein Beispiel dafür.
So Shiny Objects, ja, keine Ahnung. Du hast jetzt hier Sales irgendwo, hast dir ein Buch geholt, ja? Zum Beispiel Wolf of Wall Street, holst dir das Buch. So, dann holst du dir ein Training zum Thema Sales, zum Beispiel von euch, und dann siehst du, ah, okay, ja, ein paar Überschneidungen gibt's, aber jetzt nehme ich eher das davon, und ach ja, da in dem YouTube-Video habe ich noch gehört, man sollte lieber diesen Einstieg machen. Dann mache ich mal diesen Einstieg noch da rein. Und dann mischst du dir irgendeine Scheiße zusammen und denkst, du wärst jetzt der Superkoch, aber
gepunchtes Skript quasi.
Ja, deck so Skript on Steroids, Bro, ja, voll geil. Und danach merkst du, Scheiße, das Rezept ist total kacke. Ich habe hier irgendwie Dünnschiss.
Weißt sehr du? Gut.
So, der Punkt ist, damals war das wirklich so, ja, weil du ja gar nicht mehr weißt, wem sollst du zuhören, wem vertraust du jetzt auch und wer hat recht und wer nicht, weil diese Wannapreneur-Zeit oder diese Anfänge, das ist aber auch teilweise noch später der Fall, dass man sich dann immer denkt, hey, es geht doch noch besser, es ist nicht genug, ich kann es doch irgendwie perfektionieren, je nachdem, welcher Diss-Typ gerade in dir aktiv ist. Mhm. Und dann mischst du die Sachen und denkst so, ja, jetzt hast du den Heiligen Gral gefunden und nachher kommt halt wirklich nicht das raus, was du dir wünschst. Und dann fragst du dich, hey, woran hat dir gelegen? Woran dir gelegen hat man sich schon immer gefragt. Und dann kommst du drauf, scheiße, ich habe nicht einer Person zugehört, sondern 10. Und dann hast du noch die eigene Stimme im Kopf und du verzettelst dich halt total. Und du verlierst das Wichtigste, Zeit. Du verlierst einfach Zeit. Und deswegen ist wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der dich dahin bringt, wo du hin willst.
Genau, und wie gesagt, nicht zu viele Köche verderben den Brei.
Ja, das fasst es gut zusammen, ja. Das fasst es gut zusammen. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, du hast gerade eben noch eine wichtige Sache gesagt. Wenn du diesen Weg gehst hin zu 8-stellig, dann ist es ja auch ein Teil davon, viele Leute sagen, hey, dieses nie genug, diese Getriebene, das ist das, was mich antreibt. Steckt ja auch im Wort rein, Getriebene. Das Problem ist ja nur, dass es immer aus einem Mangel herauskommt.
Mhm.
Und dieser Mangel.
Nee, der Unterschied ist, ich denke, ich habe das verdient.
Wie? Ich habe gar nicht mal die Frage gestellt.
Ja, du fragst jetzt, wie das ist, wie ich das sehe mit dem Getriebenen, wie das bei uns ist wahrscheinlich, oder?
Nee.
Ja, na gut, dann bin ich falsch abgebogen.
Also, dass es so eine innere Leere ist. Also
die gestoppt werden muss,
oder? Aus dem Mangel, genau. Ja. Und die sagen dann, hey, nee, ich will das gar nicht loslassen. Das ist ja mein Drive, das ist ja mein Thema. Und dann gibt es auch viele, die sagen, ich brauche das. Ich brauche das, das ist eine Bedingung dafür, dass ich erfolgreich bin. Jetzt würde mich interessieren, was ist die Bedingung bei euch? Was ist die Bedingung dafür, dass du sagst, hey, dafür lohnt es sich, jeden Morgen aufzustehen, dafür mache ich das. Das sind die Bedingungen, die ich erfülle, um Drive zu haben, um Spaß an dem Ganzen zu haben, was ich mache.
Welche Bedingung, was meinst du mit Bedingung? Definiere Bedingung.
Beispiel, wenn du hast eben am Anfang des Podcasts gesagt, hey, wenn ich einen Flugführerschein machen will, dann muss ich diese ganzen Stunden machen. Theorie, das ist die Bedingung, um nachher den Flugzeug fliegen zu können. Was ist bei dir die Bedingung, wenn du jetzt mal deine neue Ziele anschaust, 100 Mio zu machen, eine Milliarde zu machen, was auch immer das jetzt gerade ist bei dir? Mhm. Was ist dafür die Bedingung?
Ich check die Frage nicht.
So okay, richtig. Ist ja auch eine Antwort. Ja. Das heißt, du machst dir da gar nicht so viele Gedanken drum, sondern du machst einfach.
Ja, genau. Also ich habe einfach das Ziel mir wieder fest in meinen Kopf vor Augen verankert, was vielleicht meine Zeit lang weniger stark war. Und jetzt bin ich auch der Mal, also ich krieg's ja auch hin.
Okay, und die Leute, die jetzt sagen, oh, dieses Nie-Genug-Thema, diese innere Lücke, die sie versuchen zu füllen.
Ja, du.
Was sagst du denen?
Das ist ja per se erstmal in Ordnung, wenn einer einen Antrieb hat, der so ist. Man muss halt einfach nur, das ist, was ich ja meine. Das ist ja wieder genau die Situation, die ich eben beschrieben habe. Du merkst, okay, ich habe dieses Mindset-Ding, dass ich irgendwie mich nicht genug fühle, wenn ich nicht diesen Umsatz mache. Deswegen bin ich dann quasi ein Loser. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du sagst, jetzt passiert dir Folgendes, es gibt den Abbiegung und sagst, okay, ich nehme das jetzt als Grund dafür, dass ich immer Gas gebe. Und sag, boah, das ist jetzt der Grund, warum ich immer Gas geben werde und das ist super und ich will auch genau dieses Problem weiter behaben, weil es dient mir. Oder du sagst, okay, eigentlich ist Quatsch, ich kann auch trotzdem Gas geben, ich bin trotzdem genug und du kannst trotzdem erfolgreich sein. So, das eine ist wahrscheinlich der einfachere Pfad, den man wählt. Zu sagen, oh, nee.
Zumindest für den Moment.
Ich habe dieses Mindset-Problem, das ist natürlich cringe eigentlich, aber ich nehme das jetzt trotzdem. Ich nehme die Abbiegung und es passt für mich so. Ich will das gar nicht lösen. Und das andere ist, okay, ich könnte es lösen, aber was ist dann vielleicht am Ende dieses Pfads? Bin ich dann nicht mehr erfolgreich vielleicht?
Genau,
ja, die haben quasi Angst davor, diesen Pfad einzuschlagen. Ja. Aber du kannst auch das Selbstbewusstsein haben und sagen, hey, selbst wenn ich diesen Pfad wähle, werde ich trotzdem erfolgreich sein. Ich werde sogar noch erfolgreicher sein als vorher.
Richtig. So. Und da scheitert es ja bei den meisten.
Genau, wir haben ja auch immer die Ambition, immer wieder voranzukommen. Aber das liegt daran, dass ich einfach wachsen will. Es ist mein proaktiver Wunsch, wachsen.
Ja.
Es geht mir nicht darum, ob ich jetzt... Also das Geld hat nicht diese Bedeutung, dass ich das Geld jetzt brauche, damit ich sagen kann, jetzt bin ich was wert, sondern es ist, ich möchte einfach das, was ich schon gemacht habe, noch geiler machen. Ich will noch mehr Menschen helfen mit meiner Dienstleistung. Ich will noch mehr höhere Umsätze machen, höhere Gewinne machen, weil das auch eine Challenge ist, ja, weil ich auch kompetitiv bin, logischerweise. Also jeder Unternehmer ist irgendwo kompetitiv, sonst wäre er kein Unternehmer. Weil es einfach dir Spaß macht. Ich spiele auch, wenn ich ein Videospiel spiele, lieber gegen andere, als immer, also die meisten Videospiele basieren darauf, dass man gegeneinander spielt und nicht miteinander. Wenn ich ein Spiel miteinander spiele, dann spiele ich das mit meiner Verlobten. Ja, dann spiele ich dieses It Takes Two oder so
auf PlayStation. Das ist so ein geiles Spiel.
Dann spielst du mal mit deiner Partnerin zusammen, wo du dann gemeinsam in einem Team bist. Ja, aber wenn ich jetzt ein Strategiespiel spiele, dann will ich auch gegen andere spielen. Ja. So. Und das ist einfach, es gehört dazu, wenn du nicht kompetitiv bist, dann lass es halt einfach sein. Der Wert hat kein Unternehmer. Wenn du immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ich muss mit einem zusammen im Team sein, damit ich überhaupt performen kann, dann bist du nicht geeignet für die Selbstständigkeit. Kennst du auch Leute, die immer sagen, nee, ich will immer in einem Team spielen, ich will immer in einem Team sein.
Ja,
dann bist du nicht kompetitiv ausgelegt und dann ist Unternehmertum wahrscheinlich auch nichts für dich.
Ja, Competition ist ein maßgeblicher
Punkt. Ich habe ja schon Kampfsport gemacht. Die Leute, die Kampfsport machen, die wissen ganz genau, du bist auf dich alleine gestellt manchmal in manchen gewissen Momenten. Natürlich habe ich gerne ein Team. Ich habe gerne meine Mitarbeiter hier. Ich habe die gerne alle an meiner Seite und es macht auch mehr Spaß, weil sie an meiner Seite sind. Nur am Ende des Tages gibt es immer Situationen, da bist du halt mal kurzzeitig auf dich alleine gestellt und dann musst du halt einfach performen.
Deswegen muss auch jeder Unternehmer in meinen Augen Kampfsport machen. Einfach um das zu erfahren, wie es ist, auf sich alleine gestellt zu sein.
Ja, da lernst du so kannst du auch im Unternehmertum auch so genug auf die Fresse kriegen.
Naja, aber es ist besser, Kampfsport. Wenn du dich gut vorbereitest.
Ich habe früher Kampfsport gemacht, war jetzt keinen mehr, ne? Aber.
Ja. Aber wichtiger Punkt, so jetzt haben wir auch dieses Why Not mal ein bisschen entschlüsselt. Ja, der Drive, die Competition, wo sie herkommen, wie sie herkommt. Und das ist auch eine gute Antwort auf dieses oder der Gegensatz zu dem Getriebenen. Ja, der Getriebene, der nie genug sagt, der vielleicht Angst hat, wenn er das nicht mehr hat, dass ihm der Drive flöten geht und nicht mehr erfolgreich ist, ist nämlich genau der Gegensatz dazu, was du gesagt hast. Hey, ich will meine Möglichkeiten ausschöpfen. Ich möchte mein Potenzial ausschöpfen. Ich möchte einfach das erreichen, mehr Gewinne machen, mehr Mitarbeiter, mehr Menschenleben transformieren. Das ist genau der richtige Ansatz, wenn du dich transformiert hast von dem, der getrieben ist, also diese innere Leere kompensieren möchte, hin zu, okay, ich möchte einfach sehen, was geht. Ich möchte einfach das Maximum rausholen. Und den Punkt wollte ich ansprechen, weil ich sehe das immer häufiger, dass die Leute dann eben A, mit Ängsten konfrontiert sind und B, weil diese Ängste auch real werden, wenn man das nicht für sich transformiert, wenn man nicht die Limitierungen aufhebt und hin zu mehr den Erfolg auch genießen kann, hin zu mehr Zufriedenheit, hin zu mehr Lebensqualität und ein geileres Lebensgefühl auch zu haben. Und ich denke, das fehlt vielen, deswegen war es wichtig, diesen Punkt hier mal gerade klarzustellen. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort, Markus.
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort.
Ist ein schönes Schlusswort. Von meiner Seite aus, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich habe jetzt gleich einen Live-Call. Meine Uhr geht falsch. Was ist das denn? Was ist, wenn man die nicht einstellt?
Achso, hast du gedacht, wir haben noch mal ein bisschen mehr Zeit, ne?
Aber du wolltest call. Das ist der Hack.
Ja, wir haben noch 15 Minuten bis zu deinem Live-Call, aber...
Long story short, wenn du Bock hast, dich zu transformieren, deine unbewussten Muster aufzulösen, die dysfunktionalen inneren Saboteure loszulassen, dann lass uns in einem gemeinsamen Gespräch schauen, was das bei dir ist. Lass uns analysieren, was dich auffällt, und dann werde ich mit dir gemeinsam in diesem Gespräch eine Strategie finden, wie du damit umgehst. Markus, das Schlusswort gehört dir.
Genau, wenn du selbst ein Business betreibst, einmal www.business.de, dort kannst du dir Business Skills aneignen, mit denen du dich selbstständig machen kannst. Und wenn du schon ein bestehendes Geschäft hast, irgendein Business, dann geh auf www.andreasbaulig.de.
Hast du zum Schluss ein oder zwei Leute, mit denen ich auch mal sprechen sollte im Podcast, so einem längeren Format?
Ja, kannst du mit Andreas mal sprechen.
Ja, Andreas, da freuen wir uns drauf.
Und Abend.
Und Abend, okay. Kein Warf. Danke dir, Markus.
Gerne, gerne.
Ja. Tschüssi.
Du willst effektiver die richtigen Dinge umsetzen? Mehr Freiheit und maximale Lebensqualität? Dann vereinbare deine Desktypenanalyse mit Bastian Schmidt persönlich. Wir analysieren gemeinsam, welche unsichtbaren Desktypen dein Wachstum blockieren, wo dein Business PS verschenkt. Und wie du mit der Umsetzer-DNA maximale Performance erreichst. Hier bekommst du die Strategie, die dich uneinholbar macht. Nutze das Kontaktformular unter www.umsetzer.de. Triff die Entscheidung, die dich zum Umsetzer macht. Jetzt!